Ja, willkommen hier aus dem Ufer in Stuttgart. Hallo Nils.
Hallo Erik.
Möchtest du auch mitmachen?
Sag mal
Nein?
Hallo.
Okay.
Hallo.
Hallo Flavia.
Große Überraschung für mich heute, der Film Spring Breakers. Wieder mal in der Sneak, aber hier als OV. Ich habe den ja schon gesehen, ich glaube Kinocast Nummer, weiß nicht, so 2 Folgen zurück oder so. Könnt ihr euch nochmal anhören. Brauchen wir jetzt nicht groß in die Kritik einsteigen. Sag einfach mal, wie du ihn fandest.
Um Gottes Willen.
Du hast ihn ja zum ersten Mal gesehen. Ich gehe da nochmal ganz kurz drauf ein, wie ich ihn heute zum erneuten Male fand.
Du hast es ausgehalten. Ich bin stark beeindruckt, muss ich vorwegschicken.
Was halt interessant war, war hier derselbe Effekt wie in der anderen Sneak. Der Titel kommt auf, Spring Breakers, yay, cooler Film. Und dann fängt der Film an so, so alle so die Ernüchterung, die sich dann so breit macht, als der Film dann klar gemacht hat, in welche Richtung es geht, das war hier genauso.
Ja, also wäre es beim Softporno geblieben, wäre es deutlich besser gewesen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich kann es kurz beschreiben, wie es auf mich gewirkt hat. Also am Anfang fand ich es ganz spannend irgendwie, weil, na gut, es fing so ein bisschen Softporno-mäßig an, das war irgendwie ganz witzig. Dann war es auch irgendwann witzig, weil es so absurd war, aber so völlig absurd. Allerdings diese Absurdität in Kombination mit dieser völligen Zusammenhanglosigkeit und der inexistenten Story und den vollkommen wilden Sprüngen ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Ja. Und dann noch gepaart mit dieser Pseudo-Nummer von hier so Pseudo-Horror, Pseudo-Deep, Pseudo-Whatever. Alles war Pseudo.
Ja, Gangster.
Pseudo-Gangster, das hat ganz. Pseudo-Gangster, Pseudo-Erotik, das war so viel Pseudo, das kannst du nur für Crystal Meth brauchen, echt jetzt.
Das war alles so Blümchensex, was die da so gezeigt haben.
Ja, das war für einen Ami-Film schon ziemlich krass, was sie gezeigt haben, aber wie auch immer, es war halt alles so, alles gewollt und nicht gekonnt, alles restlos.
Wenn ich mich mal versuche zu erinnern, was ich gesagt habe bei der anderen Kritik, also was ich gut fand, waren wiederum diese abgefahrenen Szenen, wo der mit dem Klavier am Strand sitzt und so. Diese irrwitzige Kombination aus Gewalt, diesem beschissenen Popsong von Britney Spears, dann so unterlegt und dann er fängt ja erst an zu singen und dann geht das quasi in diesen Originalsong über. Ja, und also diese Szenen fand ich ganz gut und es war halt so ein bisschen so künstlerisch gemacht und wie ich es gerade schon im Saal gesagt habe, also du kannst noch froh sein, dass du den nicht auf Deutsch gesehen hast.
Ja.
Auf Deutsch war der echt eine Zumutung, weil die haben wirklich diese ganze Gangstersprech und so, haben sie alles versucht irgendwie zu transportieren. Das klang dann so wie Erkan und Stefan so ungefähr. Das war irgendwie ganz furchtbar. Ich habe mir dann immer versucht, im Deutschen da zu übersetzen, was die jetzt im Englischen gesagt haben. Dachte ich, okay, ja, das klingt gut, ja. Im Original. Ich habe versucht zu erraten, was das Original jetzt ist, ja, aber... Nee, ich fand ihn jetzt besser als im Deutschen, den jetzt im Original, aber es ist trotzdem, für mich hat jetzt dieser Überraschungseffekt gefehlt, wohin geht die Story, was passiert da noch, ja, weil ich wusste, was kommt, ich wusste, das ist scheiß langweilig, der ganze Film, es ist total sinnlos. Mich hat jetzt noch viel mehr dieses Hin- und Hergespringe genervt, also du siehst eine Szene und bekommst dann ein Häppchen gezeigt von dem, was später passiert und kurz danach ein Häppchen von dem, was vorher passiert ist.
Ja.
Und dann kommt die Szene, geht wieder chronologisch richtig weiter und dann kommt wieder ein Stückchen von später und ein Stückchen von früher und das hat mich jetzt einfach nur noch absolut genervt.
Ja, also Memento können sie nicht. Also das war auch,
ich hab's auch
das,
mit das Memento,
das,
ja, genau.
Das war das klassische gewollt und nicht gekonnt. Ja, ein paar Szenen war, also wo du es eben nochmal gesagt hast, gerade diese Szene am Klavier mit dem Britney Spears Song, der war so abgefahren krank, dass es schon wieder lustig und irgendwie witzig war. Aber eigentlich nur witzig, so richtig gut fand ich es immer noch nicht. Und deswegen auch schon wieder gewollt und nicht gekonnt. Sie hätten noch so ein paar Szenen so richtig ins richtig Überzeichnete reinpacken können und richtig durchgedreht machen können, dann wäre es auch wieder cool gewesen. Aber die haben es halt immer nur zur Hälfte gemacht. Und das war die eine der Szenen, wo sie es so halbwegs geschafft haben. Aber ich meine auch, diese ganzen Schießszenen und so, also da fasst man sich doch im Kopf. Ich meine, die Leute haben gelacht. Also ich glaube nicht, dass das so gedacht war, dass die an der Stelle lachen. Die waren einfach nur so schlecht gemacht, diese Szenen.
Unfreiwilliger Humor.
Ja.
Aber wenigstens war es gut, dass Selena Gomez relativ früh nach Hause geschickt wurde. Das war im Deutschen übrigens eine ganz schlechte Szene da so. Also auch von der Synchronisation her. So, ich will nach Hause. Also das haben sie wirklich mies synchronisiert gehabt. Fand ich jetzt im Original etwas besser, obwohl ich festgestellt habe, dass Selena Gomez irgendwie eine blöde Stimme hat. Im Original. Aber
ist jetzt auch nicht die Wahnsinnsschauspielerin, wobei man da von keinem sagen muss, dass das irgendwie Wahnsinnsschauspieler waren.
Na gut, hier James Franco, okay, aber der, das war einfach too much.
Der hatte den lustigsten Charakter von allen, aber...
Aber der taucht ja erst nach einer Stunde auf. Der Film geht ja nur anderthalb.
Wie um Gottes Willen haben die eigentlich die erste Stunde so rumgebracht? Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, wie die, was in dieser Stunde passiert ist. Ich kann das gar nicht verstehen.
Die haben den Diner ausgeraubt und sind dann runter und dann war nur Party und...
Ja, was? Aber wie kann man damit eine Stunde füllen? Das ist mir völlig unerklärlich. So. Also, nee.
Also ich muss sagen, mir hat zwar jetzt insgesamt der Film besser gefallen, von der Synchronisation her, also die war scheiße im Deutschen, im Original war es besser, aber...
Gute Synchronisation im Englischen.
Mich haben jetzt viel mehr Sachen gestört, weil ich ja den Film schon kannte. Und da hat mich das einfach total genervt, dieses Hin- und Hergespringe, dieses Möchtegern-Coole, dieses, das war eine riesenlange Liste. Deswegen, insgesamt sinkt der Film bei mir nochmal weiter. Also ich gebe dem jetzt 3 von 10.
Ah, du hast mehr als 3 gegeben.
Ich hatte, mir haben so ein bisschen diese künstlerischen Sachen gut gefallen. So vom Dreh her fand ich ganz gut, dass mal jemand sowas macht. Die Story, okay. Drehbuch ist völliger Witz bei diesem Film. Also... Also ich habe beim ersten Mal sehen, war es halt für mich noch interessant, wie geht das weiter, die Story, wie entwickelt die sich? Und das ist ja so, die setzen ja immer noch ein Stückchen drauf. Es beginnt wirklich sehr träge, man sieht ein paar Titten, okay, da werden wir Männer bei der Stange gehalten und so. Vielleicht war auch für die Frauen was dabei, weiß ich nicht.
War was für die Frauen dabei?
Zum Gucken.
Hm. Nicht so wirklich scheinbar.
Okay. Und dann wurde halt immer ein bisschen mehr draufgelegt. Dann hast du halt immer mal so Häppchen gesehen von dem, was später kommt. Da hast du gedacht, okay, da, was mit Blut hast du gesehen an der Hand und so. Was passiert da noch? Und dann wurde halt immer sehr viel versprochen, aber nicht gehalten. Es wurde immer, was weiß ich, sie bedrohen ihn da im Bett mit diesen 2 Pistolen. Ja, du denkst, jetzt Wendung. Doch nicht, ne? So. Und... deswegen, das hat mich jetzt alles viel mehr genervt. Also deswegen nur 3 von 10 jetzt bei der neuen Betrachtung. Und ich werde diesem Film bei mir im Blog-Eintrag kein Poster zum zweiten Mal widmen. Ich habe Gott sei Dank gestern mit der Luise über Skype über ein paar andere Filme erzählt. Da werde ich einen davon nehmen. Was gibst du so?
Also mich überrascht, dass du mehr gegeben hast, aber ich gebe auch 3 von 10. Da sind wir uns absolut einig.
Ja, Spring Breakers startet übrigens morgen in den deutschen Kinos, sprich Donnerstag, den 21.
Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr nicht reingeht. Versprochen. Ihr werdet nichts verpassen.
Denn jetzt kommen mal die Kinostarts vom 21.03.2013.
Ich heiße Yves und das ist meine Familie, die Croods.
Wir waren ewig in der Höhle.
3 Tage sind nicht ewig.
Doch, mit dieser Familie schon.
Mom, wir wollen los. Mom?
Ich lebe noch.
Der Tag ist ja noch jung.
Nach dem Erfolg von Drachenzähmen leicht gemacht, kommt jetzt der neue DreamWorks Animationsspaß in 3D von Kirk DeMico und Christopher Sanders. Die Steinzeitfamilie Croods lebt in einer Höhle und traut sich nur selten nach draußen. Das nervt die heranwachsende Tochter Eve, die gern die Welt entdecken möchte. Das ändert sich, als sie wegen der Kontinentalverschiebung gezwungen werden, die Höhle zu verlassen und auf den jungen Mann Guy treffen, der einige Tricks auf Lager hat.
Wir durften die Welt da draußen nie erforschen, wegen meinem Dad und seiner einzigen Regel.
Neu ist immer schlecht, hab nie keine Angst vor irgendwas.
Aber da wussten wir auch noch nicht, dass sich unsere Welt komplett verändern sollte.
In die Höhle, lauf!
Müsst ihr euch ansehen, Leute.
Oh, da müssen wir hin.
Nein.
Oh. Los, los.
Wo sind wir?
Ich weiß nicht genau.
Dad?
Ich regel das für uns.
Im Radio könnt ihr leider nichts von den farbenprächtigen Bildern und der fantasievollen, einfallsreichen Geschichte sehen. Die Croods ist ein lustiger und überraschend guter Animationsfilm mit tollen 3D-Effekten für Groß und Klein.
Ich bin Guy
Und das ist Klammer, Koch, Gesprächspartner, Navigator.
Hallo.
Und er hält meine Hose oben. Wir müssen sofort weg. Die Welt endet.
Was?
Alles, worauf wir gerade stehen, alles hier ist bald weg. Ich nenne es das Ende. Dun, dun,
dun. Wir brauchen eine Höhle.
Ich kann euch helfen. Kommt mit.
Dad, wir schaffen das.
Die Crews sind unzertrennlich. Das gilt nicht für euch beide.
Das dauert zu lange.
Wir müssen schneller vorankommen. Ich nenne sie Schuhe.
Ah! Ich liebe sie.
Wo sind meine Füße?
Oh. Höhle, schnell, alle rein.
Ey, guck mal, die Höhle hat eine Zunge. Voll cool. Oh!
DreamWorks, die Croods.
Was ist das?
Feuer.
Ey, es beißt nicht.
Versteck dich vor ihm im hohen, trockenen Gras.
Ab 21. März nur im Kino.
Wir sind hier nicht im Zirkus, kapiert?
Was juckt dich das? Wir sind doch keine Partner. Oder doch? Ah, okay. Dann machen wir einen auf Good Cop, Bad Cop.
Nein, wir machen auf Bulle, der redet und der die Klappe hält.
Für Freunde von französischen Komödien wie Ziemlich beste Freunde oder Willkommen bei den Sties habe ich zwei Tipps diese Woche, denn es starten zwei französische Komödien. Beginnen wir mit dem Film Ein Mordsteam.
Ich sagte doch, keine Schaulustigen, schaffen Sie den weg. Kriminalpolizei Paris, ihr seid weit weniger blöde, als eure Visagen es vermuten lassen.
Wir lassen die hochgehen, ich habe die Beweise.
Zwei total gegensätzliche Polizisten. Einer davon ist Omar Sy, bekannt aus Ziemlich beste Freunde, spielen in diesem anarchisch angehauchten Polizeifilm.
Was treibst du da?
Wie ich vermutet habe. Deine Silikon.
Es reicht! Hauen Sie ab!
Was denn? Ich muss Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass Ihre Frau verstorben ist. Ich bin gleich wieder da.
Der zweite Film heißt Der Nächste bitte und hier spielt Danny Boone, bekannt aus Willkommen bei den Sties, an der Seite von Diane Kruger, bekannt zum Beispiel für Troja.
Eigentlich ist Pierre der Mann meines Lebens, aber in unserer Familie lag auf der ersten Ehe schon immer ein Fluch.
Willst du mir etwa erzählen, dass du an diesen Quatsch glaubst?
Nein. Trotzdem bin ich froh, der Zweite zu sein.
Damit ich ihn doch heiraten kann, schmiedeten meine Schwester und ich einen Plan.
Du kommst erst zurück, wenn du verheiratet warst und geschieden bist. Schnapp dir den ersten Idioten, den du finden kannst und ab geht's.
Tja, und dieser erste Idiot, den sie finden kann, ist nun Danny Boone. Er spielt einen Reisejournalisten und heraus kommt eine turbulente Odyssee, die vom Norden Europas über Kenia bis nach Moskau geht.
Jean-Yves, gucken Sie mal. Und?
Ich meine, ja, ich...
Oh, weiß hier.
Und wie... Schon klar, was wir hier machen.
Ja.
Wahnsinn, du hast es gemacht.
Ja, sie heiratet ihn und muss ihn dann natürlich auch wieder irgendwann loswerden. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie sich in der Zwischenzeit in ihn verliebt hat.
Ich benehme mich wie das schlimmste Miststück und er guckt mich nur an mit seinen Labrador-Augen.
Wie ich glauben konnte, dass sich eine Frau wie Sie für einen Typen wie mich interessiert? Das war dämlich von mir.
Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort.
Das ist der Hochzeitsstress. Das ist normal. Alles wird gut.
Norsdeutsch. So nannten die Mongolen die Menschen, die mit der Gabe geboren wurden, die Sprache der Pferde zu verstehen.
Opa, kannst du nicht einmal aufhören mit dem Märchen?
Diese Woche kommt ein Film für junge Mädchen ins Kino. Die Regisseurin Katja von Garnier, bekannt durch ihren Erfolg Bandits, hat einen Film gedreht über ein junges Mädchen, welches ihr Talent als Pferdeflüsterin entdeckt.
Kaltmars Enkelin ist dort rumgewandert und eingeschlafen.
Sie hat wo geschlafen?
Bei Ostwind.
Dieses Pferd ist gefährlich.
Der trägt seinen Namen nicht umsonst. Ostwind.
Ich will nicht, dass sie noch einmal unbeaufsichtigt hier herumwandert.
Ja, natürlich.
Die 14-jährige Mika fällt in der Schule durch und wird zur Strafe zu ihrer Oma auf ein Pferdegestüt geschickt. Darsteller sind hier unter anderem Cornelia Fröbis, Marvin Linke, Hanna Höppner und in einer Nebenrolle Jürgen Vogel.
Wir haben eine Entscheidung getroffen. Du verbringst die Ferien bei deiner Großmutter.
Auf dem Friedhof.
Du hast auch noch eine andere Großmutter.
Du bist also Mika. Ziemlicher Satansbraten, was man so hört.
Welche Klasse? KNR. KNR? Kann ich reiten. Na dann noch viel Spaß auf Kaltenbach.
Ein Film für Mädchen, die Pferde mögen und solche, die es werden wollen.
Sie spürt ihn. Nur ganz wenige Menschen besitzen diese Fähigkeit.
Ich bin vielleicht Enttäuschung eures Lebens, aber ich weiß jetzt ganz sicher, was ich kann. Ihr könnt an diesem Turnier teilnehmen.
In 4 Wochen kann kein Mensch reiten lernen.
Ich bin soweit.
Bevor ein Mensch auf ein Pferd steigt, muss er 3 Dinge beherrschen. Balance, Rhythmus, Koordination. Und viertens?
Viertens? Sie haben 3 gesagt.
Ausdauer.
Ich habe noch niemanden gesehen, der eine so starke Verbindung zu Pferden hat.
Jetzt hast du's.
Was machen wir jetzt?
Das, was ihr am besten könnt. Fliegen.
Ostwind. Ab 21. März im Kino.
Vor ein paar Jahren verursachten die drastischen Jugendfilme Kids und Ken Park einigen Wirbel. Der Autor dieser Filme, Harmony Korine, hat jetzt wieder ein Drehbuch geschrieben und auch selbst Regie geführt. Der Titel Spring Breakers lässt eine fröhliche Sommerkomödie vermuten, aber es kommt ganz anders.
Spring Break.
Wir sparen das Geld schon seit Anfang des Jahres zusammen.
Könnt ihr mir verraten, wie wir an so viel Geld rankommen sollen?
Kein Plan. Wir sind die Einzigen, die noch da sind.
Ein paar Mädchen überfallen einen Diner, um an Geld für ihren Springbreak-Ausflug zu kommen. In Florida angekommen, bringen sie das Geld mit Drogen und Partys durch und als sie verhaftet werden, ist kein Geld mehr für die Kaution übrig. Glück für die Mädchen, dass der zwielichtige Drogenhändler Alien, gespielt von James Franco, ihnen die Kaution stellt. Aber er erwartet dafür natürlich eine Gegenleistung.
Wer bist denn du?
Mein Name ist Alien.
Warum bist denn hier?
Ich hab euch da drin gesehen und dachte so, nette Menschen. Was soll der Scheiß? Wieso seid ihr so misstrauisch? Ich häng voll mit Kohle. Hab ich so ziemlich jeden illegalen Scheiß unter der Sonne abgezogen.
Ich kenn dich doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was du von mir und meinen Freundinnen willst, aber lass uns in Ruhe.
Was ist denn Spring Break? Habt ihr Feldparty gemacht?
Die Mädchen auf dem Spring Break Ausflug werden übrigens gespielt von Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa Hudgens und Rachel Corrine. Spring Breakers ist eine eigenwillige, teilweise kunstvolle Gangstergeschichte mit einigen Längen, die nicht jedermanns Sache ist.
Los, ihr miesen Pisser, runter auf den Boden, sofort!
Zieht euch meinen Scheiß rein!
Viel Spaß im Kino wünscht Erik von Kinocast.net. Was jetzt nicht dabei war bei den Kinostarts, waren 2 Filme, nämlich der eine ist Kon-Tiki, heißt der, schon mal gehört?
Kon-Tiki, ja, das ist doch das Boot von dem Norweger, der damit irgendwo gefahren ist, so alte Routen. Ja, ich war mal im Museum.
Ah, okay. In Oslo. War nominiert für einen Oscar. Hatten, glaube ich, nicht bekommen. Nein, war bester fremdsprachiger Film, wenn ich mich recht erinnere. Startet jetzt diese Woche. Der Trailer sieht ziemlich gut aus, finde ich. Ja. Und türkischer Film startet auch. Mutlu Ale Difteri, nee, Aile Difteri, glückliches Familienalbum, wenn Google das richtig übersetzt hat. Da geht es um so einen pensionierten Oberstleutnant, der durch ein Missgeschick vom Dach fällt und sich verletzt und er trommelt dann seine ganze Familie zusammen und da sind die halt alle mal bei ihm zu Hause und gibt es halt lustige Verwicklungen. Das sind so die Filmstarts. Die restlichen habe ich dann im Einspieler vorgestellt. Genau, könnt ihr euch anhören. Also die Croods, Spring Breakers, ein Mordsteam, der nächste bitte und Ostwind.
Gut.
Willst du irgendwas davon sehen, von den anderen? Spring Breakers nochmal?
Nee, Kon-Tiki klingt interessant. Diese Croods vielleicht auch noch. Mal schauen, was sich so anbietet. Aber erstmal nächste Sneak, nächste Woche neues genau. Glück. Besser. Es kann nicht schlimmer kommen.
Gut. Ja, nächste Woche gehe ich ja wahrscheinlich wieder Montag. Ja, mal schauen.
Vielleicht mache ich ja beides nächste Woche.
Danke fürs Mitmachen. Und jetzt hört ihr dann gleich, nachdem wir uns hier verabschiedet haben, den Einspieler, den ich gestern, was heißt Einspieler, ist eigentlich ein langes Gespräch mit der Luise, unserer Hauptstadtreporterin. Die hat diverse Filme für mich in der Pressevorführung gesehen. Und hört da auf jeden Fall mal rein. Das geht jetzt noch ein ganzes Stück, also seid gewarnt, ne? Guckt auf die Akkus von eurem MP3-Abspielgerät. Ne?
Viel Spaß. Tschüss.
Ja, hallo. Also entweder ihr habt jetzt einen Podcast aus der UFA-Originalversions-Sneak bereits gehört, dann bin ich morgen in die Sneak gegangen und habe mit irgendjemand drüber erzählt, was ich gesehen habe. Oder dies ist jetzt der Einstieg in den Podcast, dann war ich morgen nicht in der Sneak. Ist das jetzt etwas verwirrend, Luise?
Ich finde, das hast du sehr gut gelöst.
Okay, also ja, also entweder ihr habt jetzt vorher einen Podcast gehört, dann war ich in der Sneak, oder ihr habt halt keinen gehört, dann ist das jetzt euer einziger Podcast, den es diese Woche geben wird. Es gab ja schon Klagen, ich glaube vom Manu, der hatte gleich geschrieben, wo ich gesagt habe, am Montag keine Aufnahme, hat er sich gleich geäußert da. Aber gut, die Luise, ja, wir haben das ja eh schon länger aufgeplant gehabt, dass wir mal wieder miteinander skypen, denn du warst ja in einigen Pressevorführungen auch normal im Kino. Und ich glaube, der Martin war es, der hatte sowieso in einem Kommentar geschrieben, dass er dich unbedingt bald mal wieder hören will. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hattest, den Kommentar.
Den habe ich gelesen, sogar mit großer Freude.
Aha, du kannst übrigens auch kommentieren, ja, du kannst dann auf sowas antworten.
Ja, nein, ich kommentiere ja ab und zu auch.
Also ja, ich muss ja eh sagen, dass momentan mit den Kommentaren auf kinocast.net etwas schleift. Also beim letzten Mal war es ganz gut, aber jetzt bei The Croods, also bei dem vorhergehenden Podcast, da kam überhaupt kein Kommentar. Naja, okay. Also, fangen wir mal an. Welchen Film möchtest du dann mal zuerst machen? Welcher liegt jetzt am weitesten zurück? Welchen muss man als erstes besprechen von den vielen?
Also der am weitesten zurückliegt, ist, glaube ich, Dead Man Down. Den habe ich in der Pressevorführung gesehen und zwar jetzt schon, das war glaube ich sogar noch im Februar.
Da habe ich heute den Trailer gesehen.
Passend.
Im Trailer wird gesagt, das ist vom Regisseur von Verblendung und Vergebung, glaube ich, also von diesen skandinavischen...
Dieser Stieg Larsson-Trilogie.
Genau, von dem skandinavischen Original, was mir persönlich besser gefallen hat als die Fincher US-Remake-Variante. Also man sieht im Trailer Colin Farrell und Noomi Rapace, die ja auch in dem Verblendung, in dem US-Remake mitspielt und Terrence Howard.
Nee, in dem skandinavischen spielt sie mit, dem US.
Ah, in dem skandinavischen,
ist es
genau.
Die Rooney Mara.
Ah, stimmt, ja. Bringe ich immer durcheinander, die zwei vom Namen her. Terrence Howard spielt noch mit, der hat ja hier in diesem einen Film, wie hieß der nur?
Iron Man, oder?
It's Hard Out Here for a Pimp, wie hieß denn der Film? Wo der da diesen Typ spielt, diesen Rapper, wo
ich
auch der.
Ich kenne ihn nur aus Iron Man.
Ja, da habe ich den damals zuerst, ach verdammt, ich hatte letztens mal schon nach dem Titel gesucht. Da war auch der Song, war für einen Oscar nominiert als bester Song, hat, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der hat, glaube ich, sogar gewonnen in dem Jahr. Finde ich vielleicht noch raus. Im Trailer kommt irgendwie raus, also Colin Farrell bringt irgendjemand um in seiner Wohnung. Und von gegenüber beobachtet das eine Frau, die nimmt das mit dem Handy auf und erpresst ihn dann, dass er ihr hilft, irgendjemand aus dem Weg zu schaffen. So sieht der Trailer aus.
So sieht der Trailer aus, so ist der Film nicht ganz.
Okay.
Also ich kann ja mal grob umschreiben, worum es geht.
Und mach mal.
Ohne jetzt so viel vorwegzunehmen. Also Colin Farrell ist in einer, ich sag mal so eine Gangsterbande, die da, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es spielt, aber da halt schon Vormachtstellung hat. Aber er sinnt eigentlich insgeheim auf Rache, da die von Terrence Howard, ich glaube der, genau, er spielt den Boss dieser Gangsterbande und ja, und er sinnt halt auf Rache ihm gegenüber, weil er dafür verantwortlich ist, dass seine Familie gestorben ist und hat sich sozusagen in diese Gang eingeschleust. Und dann so von innen heraus schreibt er halt Drohbriefe an diesen Terrence Howard Charakter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Und ja, der Alphonse. Nimmt das dann halt Alphonse, genau. Und genau, und dann setzt er einen anderen aus der Gang an, um herauszufinden, wer halt diese Drohbriefe schreibt. Und der kommt dann Colin Farrell ziemlich nah. Und das ist dann dieser Mord, den man im Trailer sieht. Also er schafft dann sozusagen einen aus seiner eigenen Bande aus dem Weg. Und das wird halt von Noomi Rapace beobachtet. Und sie ist halt die Nachbarin und erpresst ihn halt damit, um ja, sie sind halt selber in einem anderen Fall, also es sind halt zwei verschiedene Storylines, ebenfalls auf Rache, weil sie durch einen Autounfall ziemlich entstellt wurde und jetzt den Fahrer, ja, der ist halt ungeschoren oder nur mit einer geringen Haftstrafe davongekommen und jetzt will sie ihn halt auch tot sehen und benutzt dafür dann halt den Charakter von Colin Farrell. Also es sind halt die beiden Storylines und das führt die beiden Charaktere halt auch zusammen.
Klingt spannend.
Genau, also das ist, glaube ich, jetzt mal ganz grob und endet natürlich dann in einem riesen Showdown.
Obwohl ja bei, ich bin hier gerade bei filmstarts.de mal auf der Seite, es war irgendwie der erste Eintrag, der nach dem Googlen kam.
Okay.
Da, die haben eine 5er-Skala, 5 Sterne.
Okay.
Und da hat Filmstarts hat 2,5 gegeben, also auf meiner 10er-Skala wäre das so eine 5 und der Pressespiegel sagt irgendwie 2 von 5, also
Naja, also ich fand ihn so, um mal einen Film zu nehmen, den wir halt auch, den wir auch schon besprochen haben, Drive. Ich fand ihn, hatte viele Elemente von Drive halt auch übernommen, weil so der Charakter, den Colin Farrell darstellt, der ist schon sehr, also auch wie Ryan Gosling, so sehr introvertiert, geheimnisvoll und spricht überhaupt nicht viel, aber kann halt genauso brutal zuschlagen. Und dann halt auch diese Geschichte mit der Nachbarin, die hatten wir ja in Drive auch, die er sich da annähert. Und der Film hat auch, was ich fand, viele, also auch Autoszenen und dann auch so Fahrten durch die Nacht. Also hat halt sehr viel Inspiration von Drive gehabt. Zumindest hatte ich das Gefühl. Nur in schlechter, leider.
Ist vielleicht auch dieser skandinavische Stil, weil Drive ist ja auch von einem skandinavischen Regisseur gedreht worden. Weil die Filme, wenn man sich die anschaut, die haben ja alle immer so eine ganz eigene Art, auch so eine ganz komische Art von Humor teilweise, die skandinavischen Filme.
Skandinavier sein, um die zu verstehen.
Ja.
Ja, also ich finde halt da, wo Drive halt die ganze Atmosphäre halt mitgenommen hat, auch durch den ganzen Soundtrack, das ist das, was dem Film vielleicht fehlt und darum ist er nicht ganz so überzeugend, aber trotzdem richtig gut. Also mir hat er, also von dem Spannungsbogen her hat er mir halt sehr gut gefallen.
Der Trailer, der wartet mit ein paar ziemlich guten Kameraeinstellungen auf, also in so ein Treppenhaus rein, da dreht sich die Kamera dann so und auch so draußen die Szenen in der Nacht, wenn die da unterwegs sind und so. Das sah schon ziemlich gut aus.
Darum, ich meine ja auch diese nächtlichen Fahrten halt, das war schon sehr atmosphärisch, aber halt nicht ganz so gut, weil ich halt dann immer Drive vor Augen hatte und mir der Film halt sehr daran erinnert hat, dachte ich so, na gut. Er wollte so sein, hat es aber nicht ganz geschafft.
Als Fazit steht hier bei Filmstarts, das Ergebnis ist nicht ganz stimmig geraten. Zu stark schwankt Dead Man Down zwischen inhaltsschwerem Thriller-Drama und lockerer Genre-Spielerei. Ich denke mal, das trifft so das, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast.
Ja, das würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
Also nicht bedenkenlos zu empfehlen, dieser Film. Vielleicht für jemanden, der Drive gut fand und so ein bisschen in der Richtung weitergehen will. Colin Farrell, wie kommt der so rüber?
Er sieht heiß aus, also das sieht gut aus, kommt gut rüber. Also auch für die weiblichen Zuschauer auf jeden Fall was fürs Auge dabei.
Okay, und für die männlichen, die Frau, die, du hast gesagt, die ist verletzt, also da ist nicht viel zu erwarten.
Ja, also sie soll halt entstellt sein, sie reden auch andauernd, wie furchtbar sie aussieht, sie wird auch von den Nachbarskindern immer als Monster bezeichnet, so schlimm fand ich es nicht. Also ich dachte auch die ganze Zeit, oh Gott, was haben sie denn, sie hat halt, ich denke mal so von Scherben oder so halt schon etwas größere Narben im Gesicht, die sie ihr da halt so reingeschminkt haben. Aber also wer Noomi Rapace mag, ich finde sie jetzt vom Optischen nicht so hübsch, aber ich glaube, da entstellen auch die Narben nicht so sehr. Ich weiß ja nicht, wie es dir bei ihr geht.
Die sieht schon ganz nett aus, ja. Aber in dem Trailer fand ich jetzt eigentlich, die haben sie ja ein paar Mal gezeigt, da war jetzt nicht irgendwie was zu sehen mit irgendwelchen Narben oder so.
So ging es mir ja in dem ganzen Film eigentlich auch, aber sie sagen das halt immer im Film so und sagen, oh Gott, sieht sie schrecklich aus und sie hat halt so furchtbare Narben und ich dachte, ja, okay, wo denn?
Naja.
Aber naja.
Ja, Narben kann man ja auch bekommen, wenn man vom Hai gebissen wird.
Das ist wohl wahr.
Da gibt es doch auch einen Film im Kino, oder?
Es gibt zwei Filme, ich weiß ja nicht, welchen du besprechen möchtest, aber ich habe zwei Hai-Filme gesehen. Einen können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, das ist Bait-Haie im Supermarkt. Den hattest du mit dem Alex, glaube ich, gesehen und besprochen, in welchem Kinocast auch immer. Und ja, also meine Meinung spiegelt sich, ich habe es nämlich extra nochmal nachgehört, in eurer wieder. Also kommt jetzt sowieso nicht ins Kino und von daher ja, kann man sich vielleicht mal auf DVD angucken, muss man nicht, hat, verpasst man nicht viel.
Kinocast Nummer 276 war das übrigens, ja.
Okay.
Aber wer uns hört, der hört ja sowieso alle Ausgaben, der weiß das dann sowieso schon. Bait 3D am 18. Dezember, war rechtzeitig vor Weihnachten. Ja, ich fand auch das, was andere Filme, ich meine, hier diese ganzen Hai, man kann es entweder richtig heftig angehen, so wie der Weiße Hai, aber selbst der Weiße Hai hat ja, ja, komödiantische Elemente. Also da gibt es immer noch eine Szene, wo ich mich jedes Mal total kaputt lache, obwohl ich genau weiß, was passiert. Das ist nämlich, als der eine da irgendwas ins Wasser reinschüttet, so mit so einer Schaufel und immer so dabei redet und guckt so nach oben und der Hai kommt von unten. Und in dem Moment schüttet er gerade was rein und sieht dem Hai quasi ins Angesicht und der Hai taucht gerade wieder ab. Und man sieht so seine Augen. Und, was war denn das jetzt? Ja, genau. Und ja. Das, was ja diese ganzen Piranha-Filme, Piranha 3D, dieser 3D-D, der war schon wieder ganz schlecht, fand ich.
3-Doppel-D.
Ja, den fand ich ja richtig mies, trotz David Hasselhoff. Oder vielleicht gerade, weiß nicht. Aber dieses erfrischende, dieses sich selbst nicht ernst nehmen, das, was im ersten Teil, in dem ersten Piranha-Teil drin war, das war halt im zweiten nicht mehr ganz so da. Und genau das hat mir auch bei Hai im Supermarkt gefehlt. Hey, wer so einen Film dreht mit Haien im Supermarkt, ja, wer kann denn das bitte ernst nehmen, dieses Setting? Ja,
das ist es ja.
Aber die nehmen sich alle so Bier ernst und ach, und alles ist so getragen. Das und,
fand ich furchtbar.
Das wird, ich weiß nicht,
hattet ihr den damals in 3D gesehen?
Ja, ja.
Ja, ich fand ja, das 3D fand ich noch ganz gut gemacht, also unter Wasser, aber mehr hatte der Film dann auch nicht.
Ich weiß nicht, also das 3D, das sah irgendwie so aus wie irgendwie nachträglich, so ähnlich wie bei dem ersten Titanen-Film hier, da war das ja auch so.
Clash of the Titans, genau.
Und bei diesem nachbearbeiteten 3D sieht es ja oft so scherenschnittmäßig aus. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Also es ist zwar eine Person, die ist so im Vordergrund und der Rest ist irgendwie alles wie auf so einer Bildfläche im Hintergrund, suppt so alles so weg. Und so ähnlich wirkte das hier auch.
Na gut, ich weiß nicht, ob sie den vielleicht erstmal nachbearbeitet haben oder so. Also ich fand so alles, was so unter Wasser war mit den Haien, das sah ganz gut aus. Mit dem oben, also so viel hat man ja noch nicht gesehen von den Leuten da, die da auf den Regalen saßen, beziehungsweise in der Tiefgarage, wo das noch war. Ja, war okay für 3D.
Aber da kam ja jetzt auch die Meldung vom Filmverleih, es wird nicht im April ins Kino kommen, sondern Direct to DVD oder Blu-ray Release. Der Release wird aber noch angekündigt, wann. Aber mir ging es eigentlich hauptsächlich um den anderen Film, weil auf den freue ich mich eigentlich schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche die Croods gehört hattest. Da hatte ich ja in der, ich mache jetzt immer diese Kino-Vorschau mit so ein bisschen Trailer drin und so. Da hatte ich den ja auch angepriesen, wie sonst was. Ich hoffe mal, der ist gut.
Dein deutsches Kinoerlebnis des Frühlings oder genau, des genau. Jahres oder überhaupt.
Ich hoffe mal, ja. Du kannst das bestätigen, weil ich habe das ja ungesehen.
Sehr, sehr mutig.
Aber manchmal muss man einfach Risiken eingehen.
Ja, haben auch, denke ich mal, die Regisseure von High Alarm am Müggelsee gedacht. Und ich habe ihn glücklicherweise letzte Woche schon sehen dürfen. Oder nein, es war, glaube ich, sowieso der Release-Tag, der Donnerstag. Aber wir haben ihn halt in einer großen Premiere in Berlin gesehen.
Mhm. Da gab es ja auch Fotos auf Facebook, wo du auf dem roten Teppich bist und so, ne?
Genau.
Also wer das mal sehen will, der muss dir auf Facebook folgen, der schreibt dir am besten auf Twitter oder so. Dann kannst du ja überlegen, ob du deinen Namen preisgibst, dass dir jemand da auf Facebook folgt.
Also das Bild, das gab es auch bei Twitter, also
auf da Twitter. Kann man. Na gut, dann kannst du ja den Twitter @headbreak, also wie gebrochener Kopf, Loch im Kopf.
Genau.
Headbreak. Genau, der kann dir dann folgen, dann sieht man dich immer auf irgendwelchen roten Teppichen spazieren. Ne? Ich hätte ja schon erwartet, dass du irgendwie da wenigstens mit Detlef Buck oder Leander Hausmann oder so mal, aber nix hier.
Ja, die waren alle anwesend auch auf dieser Premiere und dann zum Schluss auf der Bühne. Und ja, wir haben ein bisschen abseits Plätze bekommen, weil die ganze Mitte war reserviert für halt die komplette Crew, die an dem Abend auch anwesend war, also. Und Leander Hausmann hat dann auch den letzten Ausleuchter auf die Bühne gerufen, dass man sich irgendwann genötigt gefühlt hätte, auch mal mit vorzugehen, weil sie meinten, jetzt kommt einfach die restliche Crew mit auf die Bühne. Also es wäre nicht aufgefallen, wenn ich auch mit vorgegangen wäre, glaube ich.
Also hey, hallo. Dann,
ja, bist du, ich habe doch das Catering gemacht oder so. Ich habe euch die Brötchen geschmiert.
Ist es denn gut angekommen bei der Premiere, der Film? kam. Premiere ist ja eh meistens so ein bisschen was Besonderes. Gerade wenn dann alle drin sind, die mit dem Film zu tun haben, das ist ja meistens dann nicht so wie im normalen Kino dann.
Also es kam richtig gut an, also auch die Lacher, der Film hat sehr viele Lacher, aber ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, inhaltlich wollen wir nochmal drauf eingehen, du hattest es ja im letzten Kinocast eigentlich gut umschrieben, worum es geht in dem Film.
Ja, wenn du das so siehst, ja. Also kurz gesagt, irgendwie ist da ein Hai im Müggelsee und da gibt es dann noch so einen Haijäger, der sich da eigentlich zur Ruhe setzen wollte und der warnt dann ein bisschen und aber irgendwie, wie es halt so ist, dann der Tourismus muss natürlich am Laufen bleiben und ja, letzten Endes werden dann so, durchläuft das dann so die Stadien der Bürokratie, der deutschen Bürokratie, irgendwelche Ausschüsse und Gremien und alle beschäftigen sich mit dem Hai und ja, und irgendwie hat das dann noch so den Effekt, dass dann, nehme ich mal an, die Touristen dann extra kommen, wegen dem Hai.
Genau, es geht eigentlich ganz groß um die Vermarktung des Müggelsees, weil der Müggelsee hat jetzt den Hai und es geht dann nur noch darum, wie vermarkten wir das, wie machen wir daraus das größte Spektakel und für Friedrichshagen, wo halt der Müggelsee liegt, den größten Effekt dann, dass die ganzen Berliner dann auch mal nach Friedrichshagen kommen. Und genau, also das ist eigentlich der Film. Das Einzige, was ich vielleicht zu kritisieren habe, ist, man sieht den Hai nicht.
Ja.
Also ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, ich habe extra in Vorbereitung natürlich auch auf den anderen Hai-Film, habe ich mir extra nochmal den Weißen Hai angeguckt und dachte mir, oh ja, jetzt dann viele halt Parodien oder so daraus sehen zu können. Aber dem war gar nicht so. Also ich hätte mir viel mehr so Hai-Szenen gewünscht, halt auch so mit dieser Weißen Hai-Melodie, wenn dann halt irgendwas unter Wasser sich abspielt. Hatte man am Müggelsee eigentlich überhaupt nicht. Es war sehr, sehr viel Gequatsche, aber halt auch totaler Nonsens, wenn man es so will. So hatte auch ein bisschen was von Tarantino, haben wir halt im Nachhinein gesagt. So diese eigentlich ins Nichts laufenden Diskussionen. Also es war aber trotzdem sehr unterhaltsam. Also ich hatte viel Spaß bei High Alarm am Müggelsee. Also für eine deutsche Komödie war das richtig gut.
Der Trailer war ja auch schon extrem lustig irgendwie.
Ja.
Also ich mag ja den Detlef Buck, also wenn der so redet, also der hat so eine ganz bestimmte Art zu reden, dieses Nordische da, dieses, dieses, weiß nicht, was das ist, wie von der Küste halt, ne? Der hat so eine ganz bestimmte Art, so eine Arschruhe auch. Und
also diese Arschruhe, die haben sie da alle in dem Film.
Der war ja auch bei bei Joko und Klaas hier in der Sendung.
Circus Halligalli, genau.
Saß er ja oben und da hat er ja auch kurz seinen Film promoted gehabt. Und ja, ich will den irgendwie mal noch gucken, wenn es möglich ist. So mal sehen, ob ich es irgendwie schaffe. Kannst du ihn empfehlen? Ist sehr lustig, ja. Oder?
Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Also für eine deutsche Komödie, die glücklicherweise nicht von Schweiger oder Schweighöfer ist, endlich mal was total Erfrischendes und Neues im Kino. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Weil ich ja Rubbel die Katz war ja auch Schweighöfer mit dabei, aber auch Detlef Buck,
den fand ich ja gut. Ja. Er hat dann wahrscheinlich einen viel zu großen Einfluss gehabt und dann war der Film halt dann doch nicht nur Schweighöfer. Man kann vielleicht noch sagen, was ich jetzt auch auf der Facebook-Seite, weil ich habe natürlich den Hai-Alarm am Müggelsee schon vor, ich glaube, als du das erste Mal den erwähnt hattest, als wir den Review gemacht haben, habe ich den natürlich sofort geliked. Und da hatten sie jetzt geschrieben, dass er auf Platz 17 der deutschen Charts ist, was jetzt nicht so viel klingt, aber irgendwie bei nur 60 Kopien, die es gibt, die wahrscheinlich zum größten Teil dann hier in Berlin und Umgebung laufen. Also dafür ist es dann schon wieder richtig gut.
Ja, ich denke mal, man muss diesem Film auch vielleicht ein bisschen Zeit geben, weil der wirkt so, als könnte der so ein bisschen Kultcharakter bekommen, so wie Bang Boom Bang oder sowas. Also genau. Was dann so ein bisschen mit der Zeit dann auch reift und wenn dann so diese ganzen Freilichtkinos dann eröffnen, die Sommerkinos, da ist das bestimmt ein richtig guter Film für so eine Sachen.
Definitiv. Ich habe auch schon gesagt, also gerade so für Berliner ist er, glaube ich, super. Ich bin jetzt auch nur hergezogen. Also wir haben jetzt auch nicht jeden Witz wirklich verstanden, wo dann aber im Hintergrund hinter uns die Leute wie verrückt gelacht haben, wo wir dachten, ja, okay. Also ist auch eine ganz große Liebeserklärung halt an Friedrichshagen und den Müggelsee. Weil es gibt ganz viele Songs in dem Film, die aber gar nicht so störend sind, die halt auch von Leander Hausmann und wie heißt der andere?
Sven Regner.
Regner selber eingesungen worden sind. Und da dreht sich halt größtenteils um Friedrichshagen und wie schlimm doch Berlin und der Rest eigentlich ist. Und da meinten wir dann auch, dass gerade dann so dass der wahrscheinlich jetzt jedes Jahr am Müggelsee in irgendeinem Freiluftkino laufen wird. Also wirklich so ein Kultcharakter und in 20 Jahren gucken die Leute den Film noch.
Ja, Sven Regner, das war der Typ, der gesagt hat, jeder, der MP3s runterlädt, der kann ihm auch gleich ins Gesicht pissen. Weil der ist ja hier von dieser, der ist ja selber Musiker auch, ne?
Ja, genau. Also, wie gesagt, der ganze Soundtrack ist halt auch von den beiden selber komponiert und eingesungen worden.
Ja, dieses Mundharmonika-Stück und so, ne?
Genau.
Genau.
Aber das zieht sich halt so durchgängig durch diesen ganzen Film. Und ja, also ich fand den echt gut. Hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Also auch, und vielleicht lag es auch wirklich an dieser Atmosphäre noch mit Premiere und allem drum und dran, aber man sollte den auf jeden Fall gucken, wenn man mal andere Komödien in Deutschland sehen möchte.
Ja, es gibt bei mir ja auch so zwei Faktoren, die mich dazu bewegen, irgendwie einen Film besser zu bewerten, als wenn ich den nochmal irgendwie später nochmal anschaue und nochmal durch den Kopf gehen lasse. Das eine ist halt, wenn ich ihn im Original sehe, Originalversion, also speziell jetzt bei englischen Filmen, hauptsächlich bei Deutsch natürlich, ist egal. Da ist halt so, das bringt bei mir immer irgendwie extra Punkte. Wenn ich den später dann nochmal in der synchronisierten Fassung sehe, dann wirkt der für mich eher schlechter. Das ist ein Punkt. Und das zweite ist, wenn Filmpremiere ist, in Anwesenheit vom Regisseur oder, ja, weil das hat bis jetzt jedes Mal mich dazu gebracht, den Film auch irgendwie besser zu finden, weil dann teilweise der Regisseur bestimmte Sachen auch noch erklärt hat. Und wenn du merkst, wie so ein Regisseur selber hinter seinem Projekt steht und wie enthusiastisch der ist und wie der die Szenen erklärt und so, da fühle ich dann irgendwie, weckt bei mir auch irgendwie einen besseren Eindruck von dem Film. Das war zum Beispiel hier der Kinocast, der läuft ja auf diesem Radiosender Real Life Radio.
Genau.
Und da hatten sie, die kramen immer mal so ein paar olle Kamellen aus von uns. Also, da lese ich dann auf Twitter so, ja, demnächst Kinocast Nummer sowieso, also wirklich so uralte Sachen, ne? Nee, ganz so weit gehen sie Gott sei Dank nicht zurück, weil das wirklich zweifelhafte Audioqualität am Anfang war. Aber die haben zum Beispiel Arschkalt, ja, den Film, den haben wir ja auch mit einem Regisseur zusammen angeschaut gehabt in der Sneak. Also da saß der Regisseur dann einfach so drin und ist dann halt aufgestanden, so, ha, ich bin's und so, ne? Und wie hat er euch gefallen? Das war eigentlich ganz cool. Und mit dem haben wir uns ja dann noch ein bisschen unterhalten und ich habe den jetzt mal wieder irgendwo gesehen gehabt. Und ja, ist okay, der Film. Aber damals, wo ich direkt aus der Sneak kam, nachdem der so die ganzen Sachen erklärt hatte oder sowas, da hatte ich irgendwie noch ein viel besseres Gefühl mit dem Film.
Aber da kann ich jetzt noch kurz dazu sagen, dass ich sowohl Dead Man Down als auch Bay Tie im Supermarkt auch im Original gesehen habe. In der Pressevorführung. Also die liefen da auch synchronisiert.
Also Bait habe ich auf Deutsch gesehen. Aber ich glaube, das hätte dann auch nicht mehr viel ausgemacht.
Nee, also ich glaube nicht. Also das reißt dann auch nichts raus. Aber halt, wie gesagt, also Dead Man Down hatte ich halt auch im Original gesehen.
Ja, ich gucke gerade hier. Also Arschkalt war Nummer 217, aber die hatten letztens irgendwie meine Nummer 100 oder sowas, hatten sie mal rausgesucht gehabt.
Hey, Jubiläum.
Genau, The Rocker. Da habe ich gedacht, oh Gott, da habe ich da nochmal reingehört. Das war ja noch aus Gera und da habe ich, also ich höre ja auch immer die Kinocasts nochmal an, um zu sehen, ob alles passt, so mit der Technik her. Das mache ich dann meistens am nächsten Tag irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und da habe ich halt festgestellt, dass mein Dialekt, also hat sich durchaus verändert von damals bis heute.
Verdammt, da muss ich doch nochmal reinhören.
Also damals so wirklich ein übelstes Gersch hier, ne? So richtig so fast so ein bisschen sächsisch, aber es war noch ein bisschen Gersch so. Also das hat mich dadurch dazu gebracht, nochmal in die alten Folgen nochmal reinzuhören. Ich schalte dann hier rein bei Real Life Radio, dachte ich, Gottes Willen.
Sehr sympathisch.
Die ganz alten, das wird dann immer schlimmer. Also es wird mit der Zeit besser. Ich gebe mir auch Mühe. Was haben wir denn noch alles auf der Liste? Oz. So,
genau. Ich habe noch Oz gesehen, genau.
Genau, The Wizard of Oz. Nein, wie heißt es? Die fantastische...
The Great and Powerful...
Hast du auf Englisch gesehen?
Nee, leider nicht. Ich habe
weil gestern... hier gleich auf Englisch Great and Powerful...
Ich habe jetzt nur den Titel im Kopf gehabt. Weil ich bin auch, muss man ja vielleicht noch dazu sagen, schon im Vorfeld ein großer Oz-Fan. Also ich liebe den Judy Garland-Film, als auch alle anderen. Also ich habe zum Beispiel auch die Muppets, der Zauberer von Oz. Und so
den habe ich auch gesehen.
Weil da macht sogar Tarantino mit.
Echt?
Ja, ja, in irgendeiner Nebenrolle ist er dann auf einmal dabei.
Ach, guck mal, muss ich nochmal drauf achten, weil...
Ja, ja.
Aha, okay. Und hast du auch die Bücher? Groß,
na, wir hatten ja, oder meine Eltern hatten diese ostdeutsche die Version da.
Genau, die Grünen.
Genau,
die Zauberer des Marktenstadt.
Genau. Und die hat mir mein Vati dann halt auch immer vorgelesen. Später habe ich es dann selber gelesen. Also die hatte ich halt auch dann alle. Oder haben wir sogar noch. Stehen bestimmt bei meinen Eltern noch im Regal.
Ja, ja, wir sind da auch noch am Lesen da.
Ja, also wie gesagt, großer Ost-Fan. Und von daher habe ich mich ziemlich auf diesen Film gefreut.
Ich war mal im Theaterstück. Ich war mal im Theaterstück. Da gab es Weihnachten, gab es der Zauberer des Marktenstadt. Das war auch in Thüringen. Also da haben sie Zauberer des Marktenstadt gezeigt, nicht Wizard of Oz.
Ja.
Und das war echt toll. Also das war so eine spezielle Vorstellung für Kinder in der Vorweihnachtszeit. Das haben sie schon ganz toll gemacht.
Mhm. Es gab ja dann auch dieses Musical hier, Wicked, was ja auch die Geschichte vom Zauberer von Oz erzählt.
Ja, Musical ist nicht so mein Ding.
Oh, ich mag Musical. Naja, zumindest...
Erzähl ist mal, wie der neue 3D-Kracher
ist. Der neue 3D-Kracher ist extrem bunt.
Sam Raimi ohne Kettensäge.
Ja. Und ohne Spinnen.
Hm.
Also Geschichte ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Der von James Franco gespielte Oscar, genannt Oz, kommt mit einem Heißluftballon irgendwie in diese zauberhafte Welt des Landes Oz, welches von den bösen Hexen seit dem Tod des Königs terrorisiert wird. Und sie denken halt alle, oh, unser großer Zauberer ist da und er soll uns alle retten. Und er wird dann halt gleich in diese Verantwortung reingestoßen und ja, übernimmt das auch, naja, widerwillig. Er lügt halt ein bisschen rum, so, ja, ja, ich bin der Zauberer, weil ich krieg ja ganz viel Gold von euch. Also ist schon eigentlich so ein Scharlatan. Und ja, natürlich wächst er dann in seine Aufgabe rein und probiert dann auch Oz zusammen mit dem ganzen Volk zu retten und gegen die Hexen ja, zu verteidigen und diese endlich aus Oz zu verbannen. Das, glaube ich, mal ganz grob gesagt. Ist mehr oder weniger also die Vorgeschichte zu dem, was dann in dem Judy Garland-Film passiert, wo sie dann halt nach Oz kommt und das
genau,
Ganze erlebt das, und den Zauberer also dann kennenlernt.
Der Zauberer, der ist ja dann ein falscher Zauberer und so, das, genau. Der wird ja dann entlarvt und genau, gibt dann trotzdem dem Vogelscheuch da sein Gehirn und dem eisernen Holzfäller sein Herz und so weiter. Ne?
Dem Löwen,
die Löwenmut. Kamage. Jawohl.
Also
ja, ich fand es ein bisschen, einerseits, als ich den Trailer gesehen habe, so fand ich es ein bisschen schade, dass es so die Vorgeschichte erzählt wird, weil ich mochte eigentlich so das mit dieser Party, die da Richtung Markenstadt unterwegs ist, mochte ich eigentlich ganz gern. Also die Charaktere und so und auch das mit der Ellie.
Mhm.
Fand ich jetzt ein bisschen schade, dass dieses nicht mit aufgegriffen wurde. Wie kommt es denn rüber hier? Wie ist es denn insgesamt gelaufen?
Also ich war nun gestern im Kino mit Zweien, die den Original-Oz, sage ich jetzt mal, die kann, also nicht kennen oder vor Ewigkeiten gesehen haben und gar nicht mehr wissen, wo es genau, worum es da geht. Und die waren alle beiden nicht so begeistert. Ich halt als Liebhaber des alten Films habe halt richtig viele Dinge, also das Liebe zum Detail würde ich halt sagen, habe richtig viele Dinge wiedererkannt und noch so kleine Anspielungen, sei es das Mondfeld, wo halt die Leute dann in Schlaf fallen oder auch die Munchkins, diese kleinen Dorfbewohner, also wirklich diese ganzen detaillierten Sachen wurden halt aufgegriffen. Das fand ich halt sehr schön, aber es ist letzten Endes ja ein ganz einfach gestricktes Märchen, ein Kinderfilm, der schön anzusehen ist, total kunterbunt, aber leider auch nicht mehr.
Ja, weil du sagst Kinderfilm. Ich habe ein bisschen mich davor gescheut, mit meiner Tochter da reinzugehen. Die mag ja das auch, ne? Weil
ja.
Da sind ja doch ein paar gruselige Szenen schon im Trailer drin. Also ich würde vielleicht
Hexen,
so sagen, ne? Vielleicht doch ein bisschen für ältere Kinder.
Ja, ich weiß nicht, ob wann der freigegeben ist. Aber die Hexen sind schon hier und da sehr unheimlich und auch die Szenen, die es halt gibt. Es gibt ein paar also ganz schön düstere Sachen. Also gut, also Familienfilm würde ich dann schon sagen, aber halt für vielleicht ältere Kinder, die werden dann auch ihren Spaß daran haben, weil es gibt halt auch so den lustigen Affen, der von Zac Braff im Original synchronisiert ist. Also der macht dann halt schon Spaß oder halt auch so eine kleine Porzellanpuppe, die ganz niedlich ist. Also da gibt es schon einige Sachen, die halt auch für Kinder, denke ich mal, sehr ansprechend sind.
Ist freigegeben ab 6 Jahren in Deutschland. Okay. Aber ich weiß nicht, es sah halt doch ein bisschen gruselig aus an manchen Stellen, wo ich nicht weiß, ob das jetzt so gut ist. Gerade auch 3D wenn es dann so in 3D noch was Gruseliges ist, da ist ja gleich mal nochmal eine Stufe höher gruselig.
Ja, wenn die Hexe dich anspringt, das stimmt schon. Also ich hätte jetzt vielleicht gesagt so 10, 12 oder so, aber ich kann das
bei Kindern nicht wirklich auch gedacht, ja.
Gut einschätzen.
Hätte ich vom Trailer her aber auch gedacht, also ja.
Ja, also.
Eher so in die Kategorie von diesem Star Wars Episode 3, 4, 5, 5, ja. Der ist ja auch etwas höher eingestuft, ja, weil es doch ein paar gruselige Szenen hat. Und hier Hand abhacken und sowas, da.
Muss
der ist ja ab 12 freigegeben und. Und kannst du soweit empfehlen oder wem kannst du den empfehlen?
Also wie gesagt, also Liebhabern und Fans des alten Films auf jeden Fall. Also da wird man viel, viel Freude dran haben. Und sonst, ich weiß nicht, also wenn man in 3D gucken, muss man, glaube ich, nicht unbedingt. Also es gibt zwar viele Effekte, aber ich glaube, der wirkt auch in 2D allein durch seine Farbenvielfalt recht gut. Und ja, ich fand James Franco in seiner Rolle als Zauberer nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte für mich immer den Eindruck, als ob er die ganze Zeit total bekifft ist oder so. Er hat immer denselben grinsenden Gesichtsausdruck drauf gehabt. Hm. Aber sonst, ja, wen kann man dem noch empfehlen? Ich überlege gerade irgendwas Vergleichbares, einen vergleichbaren Film. Na gut, also Alice im Wunderland vielleicht, der Tim Burton.
Okay. Der Originalfilm, also der Original, also das, worauf der sich bezieht, was jetzt ist ja jetzt das Prequel quasi, war ja damals nominiert für diverse Oscars und hat den Oscar gewonnen für beste Musik und besten Originalsong Over the Rainbow, nicht der von Marusha. Genau. Oh. Habe ich gerade verschluckt. Okay, was haben wir noch? Hitchcock, oder?
Hitchcock, genau. Da komme ich gerade frisch raus. Also ich bin nur im Kino.
Fast ein Kinocast ist das ja, weil wir kommen ja auch immer direkt aus dem Film.
Ja. Ich weiß nicht, willst du ihn noch gucken? Oder bist du so Hitchcock-Fan?
An sich ja. Also der interessiert mich eigentlich auch, aber ich weiß momentan echt nicht, wo mir der Kopf steht. Also es sind so viele Filme, die ich eigentlich noch gucken will. Und ich hatte schon in der Vor-Oscar-Zeit so ein bisschen das Problem, die Filme alle zu gucken, die für die Oscars relevant waren. Ja, Hitchcock war ja in Anführungszeichen nur für bestes Make-up nominiert, deswegen habe ich den mal ein bisschen außen vor gelassen und jetzt kommen halt trotzdem noch viele andere Filme, die mich auch interessieren. Also ich ja, weiß nicht, vielleicht gucke ich den mal auf DVD oder so an.
Ja, würde meiner Meinung, um das jetzt schon mal vorzugreifen, auch reichen. Also ich habe ihn heute bei mir hier im kleinen Kiez-Kino gesehen. Da laufen halt immer so viele tolle kleine Filme, die es auch jetzt nicht wirklich ins Mainstream-Kino schaffen, unter anderem jetzt eben auch Hitchcock. Und ja, kurz erklärt, es geht um Alfred Hitchcock und wie er es schafft, den Film Psycho zu drehen und überhaupt zu finanzieren und ja die ganzen Schwierigkeiten, die er dabei hatte, halt auch vom Studio her, weil Paramount, was sein Studio damals war, sich geweigert hat, den Film zu finanzieren, weil sie ihn nur als großen Flop gesehen haben. Weil das spielt, glaube ich, in der Zeit nach Vertigo, nachdem er den gedreht hatte. Und der muss wohl an der Kinokasse, was ich gar nicht so wusste, ein großer Flop gewesen sein.
Vertigo? Ich glaube, den haben damals viele nicht verstanden, als er damals rauskam.
Ja,
zumindest. Und das war abgefahren, ja.
Und
Einspielergebnis 7 Millionen für Vertigo. Ich weiß allerdings nicht, wie viel er gekostet hat.
Also zumindest im Film wird gesagt, dass die Produktion von Hitchcock, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ich glaube 800.000 wollte er haben von Paramount zur Finanzierung. 800.000.
Psycho.
Ja, Psycho, genau. Also Vertigo vielleicht so dieselbe Richtung. Aber muss wohl ein Flop gewesen sein.
Ja, Production Budget steht sogar da bei $806.974 war das Produktionsbudget.
Mensch, nicht schlecht. Ja, genau. Und so sieht man halt in dem Film, wie sie dann Hitchcock nimmt dann halt, sagt, okay, ich produziere den Film selber, nimmt dann einen Kredit auf seinem Haus auf, also riskiert alles, dass er auch halt alles verlieren könnte und macht das dann zusammen mit seiner Frau, was ich auch nicht wusste, dass sie halt auch bei ihm immer die Drehbücher dann halt auch mit bearbeitet hat und dann sie auch in die Produktion mit eingemischt hat, als auch mit am Set dabei war. Das war ja früher noch alles ganz anders und nicht so groß angelegt, wie das jetzt wahrscheinlich in den ganzen Filmstudios ist, in der Zeit, wo halt Psycho gedreht worden ist. Und er muss sich halt auch den ganzen Film über damit auseinandersetzen, dass die Leute den Film komplett ablehnen. Und keiner will, dass Psycho überhaupt irgendwie in die Kinos kommt. Und er hat dann auch mit der Zensur zu kämpfen, weil die dann sagen, nein, es darf kein Blut und keine Brüste gezeigt werden. Also wie es jetzt in den USA immer noch ist. Und die Liebesszenen
darf ja gezeigt werden.
Ja, in jetzt USA auch damals jetzt. War das schon, da hätte er fast das Siegel, wie es immer heißt, nicht bekommen. Aber ja, das halt so ganz grob. Also es geht um die Produktion von Psycho und auch so ein bisschen das Privatleben von Alfred Hitchcock, was er halt für ein Mensch war. Und ja, da komme ich jetzt schon fast in die Beurteilung. Für mich kratzt der Film zu sehr, also nur an der Oberfläche. Der hat nicht wirklich Tiefe. Also über die ganzen Charaktere. Also sie führen halt auch seine Frau ein, gespielt von Helen Mirren übrigens. Und irgendwie ist sie halt auch sehr Charakter oberflächlich. Also man will sie irgendwie interessant darstellen, weil sie noch eine Affäre hat mit irgendeinem anderen Schreiberling. Aber ja, das ist dann auch nach 10 Minuten dann auch schon wieder abgetan. Also unnötig irgendwie eine Storyline eingebunden. Und ich hätte es begrüßt, wenn sie mehr von der Produktion von Psycho gezeigt haben. Denn immer als sie alle am Set waren, fand ich den Film extrem interessant und spannend. Also halt wie er auch so als Regisseur war, wie er mit den Schauspielern umgegangen ist und am Set und alles da geregelt hat. Oder halt im Drehbuch was umgeändert hat oder halt die berühmte Duschszene inszeniert hat. Das war alles sehr interessant und richtig gut gemacht. Alles, was so am Set war. Was so außerhalb so Privatleben war, war einfach viel zu oberflächlich und dadurch dann auch irgendwann uninteressant. Fand ich.
Da sind ja auch die Szenen, die du jetzt genannt hast, die interessant sind. Das sind die Szenen, die man auch im Trailer sieht. Also ist wahrscheinlich, verspricht wahrscheinlich der Trailer doch eine andere Richtung, als der Film dann eigentlich hält.
Ja, ich hätte mir halt wirklich viel mehr so on set gewünscht, sag ich mal. Und ja, dann halt so den Hitchcock, so wie er denn nun war. Oder wie er sich halt gegeben hat am Set. Und davon hat man halt nicht viel. Das fand ich sehr schade.
Ist ja fast so ähnlich wie dieser Film My Week with Marilyn.
Ja, genau.
Da war es ja auch so, da waren die Szenen, die sich so mit dem Filmdreh selbst beschäftigt haben, die waren eigentlich ganz gut. Und die anderen so abseits vom Set, die waren so, naja, ging so. Waren zwar gut gespielt, aber das klingt hier fast ein bisschen ähnlich.
Ja, also darum. Leider nicht so gut, wie ich mir erhofft habe, aber immer noch ein guter Film, grundsolide. Und halt auch Anthony Hopkins macht es ganz gut, obwohl ich, ja, er hatte jetzt diese Oscar-Nominierung gekriegt, der Film für Bestes Make-up. Und ja, es war aber letzten Endes, ich weiß nicht, Anthony Hopkins in einem Fettsuit. Und also ich fand das Make-up nicht so gut. Also ich habe ihn halt immer nur gesagt, so, ja, in einem Fettsuit und ein bisschen da dicker gemacht und Silikon dran, aber hat mir jetzt auch nicht, hat mich so überzeugt, fand ich. Er als Hitchcock.
Ich habe also den ja manchmal.
Ding, ja, aber halt so, wie es aussah, war manchmal ein bisschen schon lächerlich und ich fand auch nicht kontinuierlich. Also sah halt immer mal, das ist so, okay, am heutigen Tag, wo wir gedreht haben, haben sie es halt nicht so gut hingekriegt wie am Vortag. Das hat man dem Film dann auch irgendwann angemerkt.
Aha. Ich habe den manchmal in so einem, da kommt auch mal am Anfang so ein Trailer, so bitte Handys ausschalten im Kino und ich weiß nicht, ob du den kennst und da kam immer mal einer hier mit Alfred Hitchcock und ja, bitte,
es gibt
nichts Gruseligeres als ein Klingeln im Kinosaal bei einer spannenden Szene oder irgend sowas. Und da habe ich schon gedacht, ja, der hat einen Oscar für bestes Make-up dafür, dass er aussieht wie Hitchcock, aber er sieht gar nicht aus wie Hitchcock.
Ja, genau.
Darum. Er sieht zwar nicht wie Anthony Hopkins aus, aber er sieht auch nicht wie Alfred Hitchcock aus.
Ja, er sieht halt aus wie Anthony Hopkins in einem Fettsuit und irgendwie genau. So, ja, also da, wie gesagt, die Oscar-Nominierung habe ich nicht verstanden und bin auch sehr froh, dass er nicht bekommen hat. Also es hätte mein Weltbild irgendwie zerstört. Also jetzt nach dem Film besonders.
Das stimmt natürlich. Ja, na mal gucken. Also ich habe mir den auf jeden Fall irgendwie vorgemerkt, dann mal auf DVD zu schauen. Und
ja, darum. Also gucken kann man den auf jeden Fall, aber Kino muss jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt sein.
Ich hatte ja mal eine ganz extreme Hitchcock-Phase da. Das ist aber schon einige Jährchen her. Da kam auch im Fernsehen immer Alfred Hitchcock zeigt. Das waren so Kurzfilme. So, die waren immer ganz gut. Das war mal ganz witzig, da hat er immer selber anmoderiert und hat sich dann auch immer irgendwie so irgendwie auf Schienen gelegt und auf den Zug gewartet, der dann kommt und sowas und hat da irgend so einen Film anmoderiert und als er dann wieder zurückgeschaltet hat, da kam der Zug irgendwie immer noch nicht und dann wurde abgeblendet, da hast du so das Zuggeräusch gehört und waren halt immer so ein bisschen schwarzhumorig, wie er halt immer so drauf ist und die Kurzfilme, die waren eigentlich auch immer gut und da habe ich danach auch, meine Mutter hat damals auch immer diese Hitchcock-Filme gern geschaut, hier diese Vertigo und wie sie alle heißen, ne? Die habe ich damals dann auch alle geguckt. Dann, ich habe schon immer mal gezuckt, mir diese Komplettbox zu kaufen und da sind ja wirklich auch viele gute Sachen drin. Ne?
Ja, ich habe letztes Jahr auch zum Geburtstag habe ich 3 Hitchcock-Filme von einer Freundin geschenkt bekommen, also auch eher unbekanntere, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, die zu gucken, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen.
Ich war mal in Universal Studios in Orlando und da stand die Originalfilmkulisse von Das Fenster zum Hof. Mhm. Und zwar haben die da gezeigt, wie die das gemacht haben. Die hatten da so eine spezielle Halle. Da haben sie so aufgebaut, wie so Filmtricks gemacht werden. Die Halle gibt's leider nicht mehr. Also die war dann schon das letzte Mal, wo ich dort war, war die leider nicht mehr da. Die war eigentlich sehr cool. Da haben sie nämlich sehr viel von Alfred Hitchcock und der Alfred Hitchcock, der war auch immer präsent auf so Bildschirmen, hat halt immer erzählt, okay, hier seht ihr das und hier wird das so und so gemacht und dann hast du halt gesehen, wie die, was weiß ich, irgendwelche Greenscreen-Effekte gemacht haben und da war die Szene von Das Fenster zum Hof, da hat er halt gesagt, ja, wie die das damals gefilmt haben, die haben das nämlich nicht so gedreht, dass hier, wie dieser Patrick Stewart da in diesem Rollstuhl gesessen hat und zu einem Fenster in den Hof reingeschaut hat, sondern der saß in einer Filmkulisse drin und hat quasi die andere Seite, die gezeigt wurde, ja, das war eigentlich eine Pappwand, die war vielleicht so 2,5 Meter entfernt. Und die war so ausstaffiert wie bei so einer Modelleisenbahn, das Haus, weißt du, die Scheiben so verklebt und haben sie drinnen so Figuren gehabt. Und dann haben sie auch so eine ganz besondere Technik gehabt, wie sie dort auch sowas einblenden konnten und so, das haben die da alles erklärt. Da haben die quasi wie mit einem Mini-Filmprojektor quasi von hinten auf diese kleinen Fenster was drauf projiziert, dass du gedacht hast, da passiert was und haben die das alles so erklärt und dann auch so mit die Vögel, wie sie das gemacht haben, gab es dann so eine Stelle, da konntest du dich hinstellen, da war so eine Fläche, hinten grüne Wand und die Telefonzelle und dann solltest du halt so tun, als wirst du von Vögeln angegriffen und du konntest halt hinten auf so einem Bildschirm sehen, wie du quasi von Vögeln umschwirrt bist und so. Das war schon echt cool. Also
ich glaube, das habt ihr auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht damals, ja. Und das war. Und dann hatten sie noch eins, da hatten sie wie so einen U-Boot-Turm oben aufgebaut und da haben sie so ein paar Leute, da habe ich nicht mitgemacht, sollst dich quasi so am Rand festhalten, wie damals bei das Boot hier, Kaloi, hier so, los. Und dann haben die das so gewackelt, das Boot, so nach vorn und hinten. Und dann hast du gesehen, auf dem Bildschirm war dann so übelst die Gischt, die da so drüber gesprüht ist. Also das war schon, also für Filmfreaks war das echt cool, die Halle. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Also die machen jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Action und ja, Rollercoaster und sowas da. Aber das war schon für Filmfreaks sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Universal Studios.
Hast du gesehen, wie man verarscht wird?
Nicht wie man verarscht wird, aber wie man sowas machen kann. Da waren auch viele Sachen drin, die ich. Ja, fällt mir jetzt gar nicht mehr alles ein. Also da wurde halt auch so gezeigt, wie so mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel dieses Verfahren, fällt mir jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, und zwar, wenn du jemanden filmst und im Hintergrund siehst du zum Beispiel so ein paar Häuser, ja, so. Mhm. Und dann legen die wie so eine Art Scherenschnitt in, ja, vielleicht so, weiß nicht, vielleicht so 1 Meter vor der Kamera, ist der, den machen sie quasi davor und dann sieht das so aus, als wäre da hinten eine Riesenstadt mit Wolkenkratzern und sonst was alles, ne? Das kann man jetzt schlecht beschreiben. Da hatten sie auch so eine Stelle, da konntest du ein Foto machen, da hast du quasi deinen eigenen Fotoapparat auf eine bestimmte Stelle gelegt, hast dich auf einen bestimmten Punkt gestellt, auf so ein Kreuz, auf dem Fußboden und dann hast du das Foto gemacht und dann sah das aus, als stehst du jetzt gerade irgendwie vor der Kulisse von Manhattan, ja, mit den ganzen Wolkenkratzern. Da haben die das nur mit diesem Scherenschnitt da, diese Schablone quasi in so einem bestimmten Abstand vor dem Fotoapparat war das. Und das wirkte halt so, als würdest du vor dieser ganzen Kulisse stehen. Ganz toll. Also Universal Studios Orlando. Orlando ist sehr günstig zu erreichen. Mittlerweile mit Air Berlin fliegt das auch an, ab Düsseldorf und ab Stuttgart. Hey. Kann ich nur empfehlen.
Und wenn der Flughafen in Berlin eröffnet, dann auch irgendwann bestimmt von Berlin aus. Also da in 5, 6, 7, 8 Jahren.
Nein, gibt es ein Universal Studio in Europa? Ja, also wäre so ein bisschen Film, also da werden natürlich auch immer dort so Filme und Serien auch produziert in dem speziellen Gelände, so abgetrennt. Da kannst du dich auch mit reinsetzen, während da irgendwelche Sendungen produziert werden und so. Kann ich nur empfehlen. Also wer da Infos haben möchte, ich habe letztens schon mal jemand, da hatte mich jemand sogar auf Xing gefragt, so nach dem Motto, hier, du warst doch in Florida, was kann man da machen? Und ja, also ich stehe da gern zur Verfügung. Ich gab da mal gute Tipps parat.
Unser Guide.
Ja, na du, was geht in Berlin so ab?
In Berlin...
Warst du auch auf dem Konzert, was da Annemarie geschrieben hatte?
Welches Konzert?
Was sie da empfohlen hatte, irgendeine Band, Re-Doppelpunkt oder wie ist das so? Nee, ich weiß gar nicht mehr.
Wie-Doppelpunkt oder so.
Wie ist das?
Wie, M-E.
Ah, okay. Ist das jetzt der neue heiße Scheiß hier, den man kennen muss?
Angeblich ist das der neue heiße Scheiß, aber das Konzert ist heute, also am Aufnahmetag. Und ich bin jetzt hier, also kann ich nicht davon berichten. Ja, nur wegen dir. Okay.
Meine Güte. Wärst du denn hingegangen, wenn wir jetzt nicht aufgenommen hätten?
Dann wäre ich, wenn ich Begleitung gehabt hätte, wäre ich hingegangen. Aber die Begleitungen, die ich mitnehmen würde, die sind alle beide krank.
Und der Annemarie auch, oder was?
Ja.
Ach Gott, oh Gott. Naja, und was ist das so für eine Richtung? Erklär das doch mal hier.
Ich kann es dir eigentlich gar nicht sagen. Ich habe es heute auch nur im Radio gehört.
Ist das hier so Beatmusik, so Hottentottenmusik hier?
Das ist nicht hier Hottentottenmusik, so komischer Indie-Rock, obwohl die es heute bei Radio Fritz als so ja die neue Generation der Beatles bezeichnet haben. Aber
ach Gott, oh Gott. Ich glaube, dieser Begriff wird auch völlig überstrapaziert. So.
Ja, ich denke auch. Nee, ich hab keine Ahnung, was das für Musik ist. Also ich glaube, irgendwelche heiße Indie-Band-Scheiße, okay. Aber keine Ahnung. Nee.
Ich bin ja, als ich
den,
noch...
den netten Hörern keine Empfehlung aussprechen, weil ich nicht weiß.
Als ich noch in Gera gewohnt habe, da gab es so einen Club, der hieß Shalom. Mhm.
Und Shalom
in Biblach. Ein cooler Club eigentlich. Und da war es immer so, da war immer jedes Wochenende, waren da irgendwelche Bands da. Das wussten die teilweise irgendwie erst an dem Abend, was da für eine Band kommt oder so. Und da war es dann immer schon so, da haben wir dann den Türsteher da gefragt, so, und was kommt da so heute? Und wenn er dann so die Augen verleiert hat und gesagt hat, laut und schreien, dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir nicht unbedingt.
Dann wäre ich reingegangen.
Das hast du dann teilweise schon gehört, wenn dann so Leute reingegangen oder rausgekommen sind, hast du dann die Tür, während die sich geöffnet hat, hast dann drin irgendwie so völlig übersteuert, dann so irgendwelches Rumgeschrei gehört. Und ja. Das war dann eigentlich nicht ganz so der Fall. Aber naja, ich gehe jetzt im April auf ein Konzert am 14.04. Blutengel, weiß nicht, ob das was sagt.
Nee, sagt mir nichts.
Der ist, glaube ich, aus Berlin, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die kommen ja heutzutage alle aus Berlin.
Ich würde gerade sagen, alles, was cool ist und was auf sich hält, kommt aus Berlin. Mach
Blutengel ist halt so ein bisschen düster und elektronisch da. Finde ich halt cool, dass die, also dieses Blutengel, der ist jetzt schon zum zweiten Mal, also ich glaube insgesamt zum dritten Mal in Ludwigsburg, das ist ja bei mir gleich um der Ecke. Da gibt es so eine Location, die heißt Rockfabrik und das ist eigentlich überhaupt kein Rock. Ja, ich finde es trotzdem cool, dass die den immer wieder herholen und ist halt nicht weit weg von mir und da kommen auch Freunde zu Besuch extra, dann gehen wir wieder zusammen hin. Das war beim letzten Mal schon richtig cool, also relativ kleiner Club, gutes Klientel, kannst ordentlich abfeiern, das fetzt. Ja, und dann im Juni gehe ich dann zu Deepish Mode.
Ah, Klassiker.
Ja, und im Oktober, 2. Oktober in Erfurt, VNV Nation, also VNV Nation. Ah, das kennst du wahrscheinlich auch nicht.
Das kenne ich auch nicht. Ich kann nur sagen, ich gehe im Sommer zu den Toten Hosen und die Ärzte.
Ah, okay.
Bei mir zu Hause, um die Ecke in Feropolis.
Ist der Heino auch da?
Vielleicht als Special Guest oder so, aber die Hosen hat er ja nicht gecovert. Die waren ja ziemlich enttäuscht darüber. Hat er ja, die Ärzte gecovert?
Das wäre doch mal was, wenn er dann rauskommt so und dann irgendwie Alex singt oder so.
Ich glaube, die Massen wären begeistert.
Ist ja das Interessante, ich kenne ja so ein paar ältere Leute, die so Heino gehört haben, also vorher, sag ich mal.
Und vorher.
Genau, und da, wenn ich da jetzt so gesagt habe, so, ja, hier, Heino hat ja jetzt auch Nummer 1. Ah ja, oh ja, nee, also die können mit damit gar nichts anfangen. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt sowas für alle, irgendwie, dass da alle irgendwie so einen gemeinsamen Nenner finden. Aber die, die früher eigentlich so mit diesem Heino-Volksmusikzeug was angefangen haben, die können mit dem jetzt eigentlich nichts anfangen.
Nee, aber das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Hm. Also, das ist jetzt echt so, eigentlich nur so dieser Effekt ist, dass es halt jetzt extrem lustig ist und alle, die halt so die Musik kennen, ich weiß ja gar nicht, wer es alles hier sieht auch noch und Rammstein und was er noch alles gecovert hat, die Kraftklub, das sind einfach nur die Leute, die halt auch die Musik hören, also jetzt gerade so diese ganze Kraftklub-Generation, dass die es dann einfach dann auch hören, weil ey, ist ja cool, ist ja ein Song, den wir kennen und die es dann einfach nur abfeiern und die dann mehr die Musik hören als die Alten, also das habe ich mir schon irgendwie gedacht.
Naja, wobei man sagen muss, dass die Texte von diesen gecoverten Songs, die sind ja teilweise auch ja ziemlich banal, manche, ne? Es ist halt dann bloß das Image, was dann irgendeine Band mit sich bringt und wie es halt rüberbringt, ob das nun mit jaulenden Gitarren unten drunter passiert oder ob das eben wirklich hier mit so einem soften ja, Geklimper da passiert. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass dann vielleicht welche von der älteren Generation dann sagen, oh ja, Mensch, die Texte sind ja auch nicht viel anders als das, ja, irgendwie. Aber, naja, also.
Na gut, aber er hat ja seinen Erfolg damit, von daher.
Ja, ich finde es halt immer ein bisschen komisch, wie er sich da so, ja, erst sagt er so, ja, und er wollte das ja nicht und er will ja keine Werbung dafür machen und dann ist er trotzdem überall und ach, ja, ist alles ein bisschen komisch. Der war ja hier bei Versteckte Kamera, da haben sie ja in der Nähe von Gera, haben sie ihm da eine Falle gestellt. Da haben sie irgendwie so ein Bankraub-Fotos inszeniert, wo halt welche mit Heino-Perücken eine Bank überfallen haben. Und dann haben sie halt so eine Straßensperre gemacht, da etwas südlich von Gera, was ein bisschen komisch war, weil der Manager hat zum Heino gesagt, ja, die müssen irgendwie nach Leipzig fahren. Die sind aber nach Süden rausgefahren, also wer sich da ein bisschen auskennt irgendwie. Das wird auch so in den Gera-Foren, in denen ich ja immer noch ein bisschen aktiv bin, zum Beispiel www.fettkusche.net, um es mal zu nennen, wurde das auch heiß diskutiert, aber egal. Wahrscheinlich hatten sie da unten eine gute Möglichkeit für eine Straßensperre. Ja, jedenfalls haben sie ihn da angehalten. Vorher hat er noch ein paar Anhalter mitgenommen, genau. Und die sind dann, als sie die Straßensperre gesehen haben, sind sie irgendwie so Hals über Kopf hinten aus dem Auto rausgesprungen und weggerannt. Ne? Und da ist ihm noch nicht so richtig komisch vorgekommen, als dann die Straßensperre ihn angehalten hat, die Polizei. Und die haben dann so die Fotos gezeigt und die Anhalter, die haben hinten noch eine Tasche zurückgelassen, die war voll mit Geld. Und dann saß er natürlich drin und es waren 3 Leute, die Bank überfallen haben mit Heino-Kostüm. Ne? Und 2 Leute sind quasi da abgehauen und naja, es kam dann irgendwie 1:1, eins zum anderen und naja, war jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber.
Ja, trotzdem schöne Anekdote.
Ja, war ja ganz.
Und die Heimat erwähnt, das reicht doch.
Ja, obwohl, wenn die natürlich hier in so einer Sendung, wer war denn da noch mit da? Hier der, wie heißt der, der das jetzt macht? Der mit den schlohblonden Haaren hier. Ach, du weißt bestimmt hier dieser Moderator. Der mit diesen gefärbten blonden Haaren.
Florian Silbereisen.
Nein. Hier der mit den kurzen, der Jüngere. Wie heißt der noch? Der hat auch Sat.1 mal so eine Sendung gemacht mit irgendwelchen.
Nicht über Sat.1-Sendungen. Ich guck das jetzt nicht.
Verdammt, warte mal, ich gebe mal ein. Ich google mal hier. Das ist ja das Gute, wenn wir nicht im Kino.
Gefärbte, kurze Haare.
Wenn wir nicht im Kino sitzen, kann ich ja hier mal googeln. Ich sehe sogar ein Bild hier bei. Das erste verstehen Sie Spaß, aber glaubst du, da steht hier mal ein Name oder so? Verdammt.
Wahnsinn, unwichtig.
Über uns, warte mal, über uns.
Jetzt.
Verstehen Sie Spaß, über uns? Die Seite war auch mal schneller. Güdo Kanz.
Ach, der, alles klar.
Genau. Genau, und der hat sich natürlich nicht nehmen lassen, dann gleich so ein bisschen, ja, das Gersche irgendwie zu parodieren. Das klang ja wieder wie sächsisch. Also irgendwie.
Ja, alles, was ostdeutsch ist, klingt ja sächsisch. Das, so. Da genau. Gibt es keine Unterschiede.
Ja. Aber das Problem hat man ja hier im Exil ja auch immer, ne? Da wird man ja auch immer so, hey, was, du bist aus Thüringen, klingst gar nicht so, ne? Ich sag ja.
Muss ich mal Thüringen. Die alten Kinocast-Folgen anhören.
Ja, genau, mal die alte Kinocast an. Obwohl, nee, also so richtig sächsisch war es ja nie, obwohl, ja. Ein bisschen Dialekt hat man natürlich schon, das ist ja Heimat, so ist es.
Ja, halt, das macht ja dann noch aus.
Also, ich meine, bayerisch das ja auch nicht verlieren. Oder fränkisch oder so gibt's ja auch, da hat ja auch keiner irgendwas dagegen oder so. Oder berlinerisch, da gibt es ja auch einiges.
Da muss ich mich tagtäglich rumplagen mit dem Berlinerischen, also von daher.
Ja, Wo bin ich denn eigentlich noch? Ich habe ja gerade nicht nur auf Konzerten. Ach ja, kann ich auch mal erwähnen. Ich bin im August auf der Gamescon in Köln. Mal für einen Tag. Vielleicht kennst du ja, es gibt ja ein Projekt namens Tabita TV.
Ja, habe ich schon mal was davon gehört.
Die Tabita ihre Lieblingscomputerspiele vorstellt. Und genau, mit ihr zusammen fahre ich da hoch. Sie hat ja Ferien. Und dann gucken wir uns mal ein paar neue Spiele an und werden da wahrscheinlich auch ein bisschen was videomäßig aufnehmen. Wer da zufällig auch oben ist, am 21.8., kann man sich ja mal treffen. 21.8. in Köln. Ich werde mit dem Zug hochfahren, weil das ist, glaube ich, ganz praktisch, da mit Köln, nach Köln mit dem Auto fahren, ist, glaube ich, nicht so der Bringer, ist ziemlich weit weg und dann hat man ja dort das Thema mit dem Parkplatz und mit dem Zug, das geht, glaube ich, einmal umsteigen in Frankfurt am Main, wenn ich das richtig sehe. Also auch wer aus der anderen Richtung kommt, wer da in Frankfurt am Main umsteigen muss, vielleicht kann man ja zusammen irgendwie dann bis Köln fahren. Naja.
Sonst noch was geplant?
Sonst nichts. Bei dir?
Bei mir ist immer alles voll. Aber nichts Spektakuläres, nichts Großes.
Könnt ihr eigentlich mal ein Hörertreffen machen wieder?
Ja,
von Fortsetzung dabei. Folgt und Kinocast, aber die anderen, das sind alles Schnarchnasen hier. Ich versuche das ja mal anzustupsen da bei Fortsetzung folgt, aber die
ja,
anderen
ich
alle.
Ich hatte ja auch im Dezember total gleich Bereitschaft erklärt, aber ist ja auch nichts draus geworden.
Ja, das andere sind alles Schnarchnasen da, die anderen da. Ich sage ja schon immer, ich komme ja hin, ne? Das ist ja auch nicht gerade die nächste Weg, ne? Aber irgendwie, naja.
Ja, man kann sie dann halt auch immer noch halt mit dem Besuch in der Heimat dann irgendwie verbinden und dann. Von Gera bis nach Leipzig ist es ja nun auch nicht so weit. Also es geht ja eigentlich alles.
Genau, aber deswegen das Angebot Köln, falls da Fans sind.
Fans vom Erik, meldet euch. Genau. Jetzt in Köln. Autogrammstunde.
Am 21.8. 21.8. Köln. Man kann ja vielleicht auch. Ah nee, fliegen bringt, glaube ich, nichts nach Köln. Da ist, glaube ich, die Bahn wesentlich günstiger, habe ich festgestellt.
Ja, weil du bist dann, glaube ich, auch in so einem Flughafen, der noch ein Stück weiter raus ist und dann. Fährst doch wieder ewig rein oder so. Oder Düsseldorf fliegt man dann. Aber naja.
Ja, apropos Flughafen. Ich lese jetzt gerade ein richtig cooles Buch. Das hatte mir ein Hörer geschenkt gehabt. Ein Hörer von Fortsetzung folgt. Und der hatte mir von meiner Wunschliste da ein bisschen was bestellt gehabt. Zwei Sachen. Und das Buch heißt Die Bombe ist eh im Koffer. Und da berichtet ein... Da ist so ein Typ, der macht die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen. Und der hat das irgendwie jahrelang gemacht und irgendwann macht das dann nicht mehr und hat ein Buch geschrieben. Und das ist echt sehr, sehr lustig. Also wie er das da so beschreibt, teilweise, wo die Leute alles irgendwelche Sachen verstecken oder ja, mit welche Prominente er hat da mehrfach die Begegnung mit Boris Becker zum Beispiel. Und die sind natürlich angewiesen, immer die Leute auch zu kontrollieren und das sehen ja teilweise diese VIPs nur überhaupt nicht ein, ne? Und ja, und dann teilweise total kuriose Geschichten, dass dann irgendjemand irgendwelche Brieftauben im Koffer hat und sowas, oder lebende Brieftauben oder irgendjemand eine Urne oder ach, alles Mögliche da. Oder natürlich auch diese ganzen Lebensmittel, die da Leute versuchen durchzuschleusen und irgendwelche Leute im Rollstuhl, die da irgendwie ganz vom FBI begleitet werden, weil das irgendwie so absolut gefährliche Leute sind, wo die sich dann gar nicht richtig trauen, da die zu untersuchen. Und dann beschreibt er auch so diesen ganzen Irrsinn am Frankfurter Flughafen, den ich ja auch teilweise kenne, weil ab und zu fliege ich doch mal über Frankfurt, wenn ich irgendwo hin.
Ich bin einmal über Frankfurt geflogen und das hat mir schon gereicht. Also der Flughafen, das fand ich furchtbar.
Ja, Frankfurt ist halt auch so groß, ne? Da musst du halt wirklich von Terminal zu Terminal und ich hatte einmal das Glück, da hatte ich hier eine Dienstreise, die ging nach China, die ging relativ weit weg und da hatten wir irgendwie Business Class und das war ganz praktisch, weil da hatten wir einen Flug von Stuttgart aus nach, also über Frankfurt nach China und da sind wir, also es war eine relativ kleine Maschine, mit der wir von Stuttgart nach Frankfurt, das ist ja nur so eine kleine halt, also nicht so ein Riesending. Und jedenfalls hat uns da unten eine Limousine quasi von der Gangway abgeholt. Das war cool. Also da habe ich mich echt toll gefühlt. Ne? Und dann haben die uns direkt dahin gefahren, wo wir hin müssen, mit so einer Limousine. Das war praktisch.
Da fühlt man sich dann schon ein bisschen prominenter.
Genau, da waren wir zwei, also von meiner Firma. Also wir waren zu zweit. Und dann war noch ein Dritter. Also der war auch wahrscheinlich da. Ja, den kannte ich aber nicht. Habe ich nicht erkannt. Vielleicht war das irgendjemand total Berühmtes. Jedenfalls haben die uns da zu dritt dann so einmal so quer außenrum und gleich dorthin, wo wir hin müssen, gleich mit Gepäck und alles toll. Hm. Ja, die Bombe ist eh im Koffer, kann ich echt empfehlen. Wer ab und zu mal fliegen muss, man versteht dann auch viel mehr, warum jetzt bestimmte Sachen so laufen und auch wie die Leute so denken und so. Da ist zum Beispiel so die skurrile Situation, dieser Sicherheitsbereich, die Sicherheitsschleuse, wo man durchgeht, wo man halt sein ganzes Zeug da auspacken muss. Das ist im Frankfurter Flughafen irgendwie an der einen Stelle so total komisch. Das heißt, die dort kontrollieren, die müssen selbst früh sich gegenseitig kontrollieren. Ist halt so Vorschrift, dass halt keiner irgendwie eine Wumme reinschmuggelt, ja, weil er sagt, ja, ich kenne ja den Weg, ich weiß, wo ich mich durchschmuggeln kann, ja, und dann packt er irgendeinem Terroristen die Wumme dann hinter der Sicherheitskontrolle dann irgendwie in den Koffer oder so. Da kontrollieren die sich halt gegenseitig und das hat dann zur Folge, dass die eigentlich diesen Sicherheitsbereich nicht verlassen dürfen. Also die dürfen den auch nicht entgegen der Laufrichtung verlassen. Und das heißt natürlich so, dass wenn die kommen, dann laufen die quasi von vorne durch die Schleusen, sind dann quasi dann dahinter den ganzen Tag. Und wenn die dann mal was Mittagspause haben oder so und möchten sich was zu essen holen, was ja quasi direkt gegenüber von dieser Sicherheitsschleuse ist, dürfen die nicht einfach quasi entgegen der Laufrichtung rauslaufen, sich da eine Semmel holen und wieder zurückgehen, sondern die müssen quasi nach hinten raus wirklich einen riesen langen Weg durchs halbe Terminal über Rolltreppen hoch und runter und raus und ja genau, dann sind sie quasi irgendwie eine halbe Stunde gelaufen und stehen dann wieder vor der Sicherheitskontrolle, können sich dann was holen und dann ist aber die Mittagspause ja schon fast vorbei. Und
da kannst du froh sein, wenn du nicht Raucher bist, ey.
Ja, und ja, solche skurrilen Geschichten sind da wirklich en masse. Also zum einen, was jetzt so den Flughafen an sich angeht, wie das alles so abläuft dort und dann auch so diese Unterteilung der Sicherheitskräfte. Ich weiß jetzt die Bezeichnung nicht mehr, die er gebraucht hat. Das war irgendwie total lustig. Und zwar gibt es da zwei Arten. Die einen, die halt oben den Passagierkontakt haben, die halt dort oben scannen und so, ne, die man halt kennt, mit denen man Kontakt hat. Und dann gibt es die anderen, die quasi im Keller sind und die ganze Zeit diese Koffer, die auf dem Kofferband durchlaufen und die kommen halt nie raus. Und
oh, aber mit denen habe ich schon mal Kontakt gehabt am Flughafen, muss ich hier mal einwerfen.
Inwiefern?
Weil wir sind letztes Jahr nach Schottland geflogen, also auch so um die Zeit, war auch so im März. Und wir waren zu siebend, hatten alle Handgepäck und haben dann so drei große Koffer halt für alle gepackt. Und damit das schneller ging, haben wir das alles auf meinen Namen gemacht. Und da waren halt die drei Koffer dann für mich ausgestattet. Und ich hatte aber halt zwei von diesen Koffern nicht gepackt. Und wir haben halt eingecheckt und stehen dann so noch in Schönefeld, reden noch so ein bisschen. Auf einmal kommt diese Durchsage, dass ich mich doch bitte zur Gepäckstation da melden soll. Mhm. Ich so, ach Gott. Und ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Weil wir hatten halt, meine Freundin von uns halt nach Schottland gezogen ist und da haben wir ihr halt so Rotkäppchen so aus der Heimat und Halloren mit Schnaps oder so, Hallorenkugeln, halt mit eingepackt und dachten, oh Gott, jetzt müssen wir das wahrscheinlich abgeben. Und dann war es so, bin ich dann auch durch so einen Tunnel gelaufen und auf einmal war ich dann auch bei diesen Gepäckmenschen, die mich freudestrahlend mit ihrem Berliner Dialekt dann erstmal komplett zugelabert haben und dann meinten, ja, hier in dem Koffer, da sind irgendwie 10 Feuerzeuge drin, das geht ja nicht. Und ich soll doch mal die Feuerzeuge aus diesem Koffer rausnehmen. Und ich diesen Koffer nicht gepackt. Ich so, ach, das ist nicht mein Koffer. Und dann, wie jetzt? Ich so, nein, doch. Aber ich habe den nicht gepackt. Dann, wie jetzt? Oh. Ich glaube, ich habe die total nervös
da kam gemacht. So ein Araber da.
Der hat gesagt, mach das mal. Ich habe die komplett durcheinander gebracht, glaube ich.
Der hat mir 5 Euro gegeben.
Dann habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, wer hat denn 10 Feuerzeuge? Also unsere beiden Raucher meinten, 10 Feuerzeuge mitnehmen zu müssen. Und dann musste ich die halt dann irgendwie aus diesem Koffer, den ich nicht gepackt habe, irgendwie rauskramen und wühlen. Und ich habe dann auch diese Gepäckmenschen gefragt, so, sie können ruhig mithelfen und können ruhig mitsuchen. Aber die haben sich dann auch geweigert. Also ich musste das dann alleine machen, weil die durften nichts anfassen.
Mhm.
Und ja, dann habe ich dann, wie Ostern, habe ich dann in dem Koffer 10 Feuerzeuge gesucht. War total lustig. Aber die haben sich halt gefreut, mal mit jemandem sprechen zu können, glaube ich. Also so hatte ich das Gefühl. Ja, also das ist meine Anekdote zum Flughafen.
Der Autor, der hat es auch beschrieben, dass man muss da irgend so eine Prüfung machen, wenn man sich da bewirbt und dann wird man halt gefragt, irgendwie, da gibt es 2 Kategorien. Und wenn man halt die eine sagt, ist man halt oben und wenn man die andere sagt, landet man halt im Keller. Und da meinte halt, manchmal ist halt irgendwie Not am Mann oben, ja, wenn da wirklich viel ist und irgendwie Krankheit, Krankenstand oder sowas, dann müssen die welche aus dem Keller hochholen und das sind irgendwie total richtig wie Autisten, ja, so, weil die ganze Zeit nur wirklich im Keller und die ganze Zeit nur den Bildschirm, wo irgendwelche Koffer vorbeilaufen, das ist ja auch alles ziemlich schnell, ne,
da auf dem Kopf. Na klar.
Und die meinte irgendwie, also das machen die auch nicht lange mit, die Leute.
Die wollen wieder zurück in den Keller.
Und das sind halt lauter so lustige Geschichten drin. Also ich kann mich nur noch mal bedanken an den edlen Spender. Der wollte ja nicht genannt werden, deswegen mache ich es einfach noch mal so. Ich bin auch gerade noch mal auf der Amazon-Seite. Also da wird doch wirklich, hat ganz viele 5-Sterne-Wertungen, ein paar 4-Sterne. Hier so Zitat, kurzweilige und interessante Einblicke, ein Brüller, sehr gelacht, lohnt sich. Also wenn ihr vielleicht mal in Urlaub fliegen wollt oder so, Urlaubszeit beginnt ja jetzt für manche oder demnächst Urlaub gebucht habt, bestellt euch mal das Buch mit. Die Bombe ist eh im Koffer, kostet neu 8,99 € und fürs Kindle 7,99 € und gebraucht hier ab 2,25 € bei Amazon. Kann ich nur empfehlen, ist also die ideale Reiselektüre. Sind auch ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich lache da auch mal sehr. Ja, kommen wir mal zu den Charts hier in Stuttgart.
Kinocharts.
Fangen wir mal von unten an. Les Miserables. Von der 4 auf die 10 gefallen, ist bestimmt nächste Woche nicht mehr mit dabei.
Nee.
Platz 9, Stirb langsam 5. Platz 8, Immer Ärger mit 40, neu eingestiegen. Den hast du ja
Den habe ich auch gesehen.
Du fandest ihn ganz lustig.
Ja, also schön.
Aber du fandest auch Movie 43 lustig.
Ich fand auch Movie 43 lustig. Man sollte mich im Comedy-Bereich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen.
Du bist leicht zu erheitern.
Ja, nein, das ist alles sehr anspruchsvoller Humor. Den versteht nur nicht jeder. Darum geht's nämlich.
Also gut, dann machen wir jetzt mal einen kurzen Einschub hier, weil Movie 43, weil ich habe den jetzt gesehen.
Ja, sprich dich ruhig aus.
Wie sag ich's meinem Kind? nee, der ist nicht lustig. Ich habe mich da echt durchgequält. Also... Und ich frage mich da auch echt, wie sich da manche Leute dazu hinreißen lassen haben, in diesem Müll da eigentlich mitzumachen. Und vor allem, was halt so das Schlimme ist, die Szenen an sich, die Idee ist ja ganz lustig, aber die werden halt totgeritten bis zum geht nicht mehr, diese Gags.
Ja, klar.
Und das ist dann, also ab einem bestimmten Punkt, der relativ früh kommt, ist es nicht mehr lustig. Und dann, genau, und dann ist die Szene aber gerade mal so ein Viertel vorbei. Ja? Also gerade mal wie die Eier da am Hals und sowas. Also das
wird dann schön ausgereizt bis zum letzten
Mal. Ja, also gut, was ein bisschen lustig war, war das mit den Superhelden da. Das war ganz okay. Und was ich ganz lustig fand, war die letzte Szene. Da weiß ich nicht... Ja, genau. Da weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob die im Kino auch dabei war. War die dabei?
Also in unserer Presseverführung war sie
okay.
Auf jeden Fall dabei.
Weil die wirkte nämlich so ein bisschen wie eine nachgedrehte, zusätzlich eingeschobene Szene, weil da fangen ja schon irgendwie die Schriften an und dann sieht das nochmal irgendwie ganz seltsam aus und ich denke mal, das haben die so ein bisschen gemacht, um Ted zu spoofen und war wahrscheinlich Ted gerade so ein bisschen erfolgreich, als sie den Film so halbwegs fertig hatten und dann haben sie sich gedacht, ach komm, da machen wir auch sowas Ähnliches oder so.
War auch noch ein kleines lustiges Tier.
Ja, aber das ging auch noch ganz gut, aber der Rest, oh Gott, ey, ich habe mich da echt durchgequält. Puh.
Ja, einigen wir uns auf anspruchsvollen Humor für nicht alle.
Ja, also man mag es, also wer so auf Spoof-Filme steht, da gab es ja auch jetzt wieder hier diesen, wie hieß der, Horror-Movie oder wie der hieß, oder?
Ach ja.
Und oder so ähnlich, Ghost-Movie. Ghost-Movie
und jetzt kommt auch ein neuer
Scary-Movie 5.
Kommt auch ins Kino.
Also ich,
Charlie Sheen oder so. Gott.
Ich finde die Spoof-Filme nicht mehr lustig. Die waren mal lustig, irgendwie ja, sind die nicht mehr.
Scary Movie gucke ich immer noch liebend gern, aber alles, was danach kam.
Na gut, machen wir weiter. Platz 7, 3096 Tage. So lange wird der Film hier nicht in den Top 10 bleiben. Von der 3 gefallen. Platz 6, neu eingestiegen, Jack and the Giants 3D. Hatte ich ja letzte Woche in den Neuvorstellungen vorgestellt. Platz 5, von der 1 gefallen, Coco W2, es geht abwärts.
No.
Ja, kaum war am Tatort, abwärts. Dafür ist aber Platz 4, Rubinrot, Das ist so ein Film, den hatte ich ja mit vorgestellt in meinen Neustart. Und ich habe so ein paar Kommentare bekommen, leider nicht auf kinokrass.net, sondern so per Twitter. So nach dem Motto, hä, was stellst denn du da vor? Was ist das für ein Film und so? Und siehe da, Platz 4 in Stuttgart, der höchste Neueinsteiger. Könnt ihr mal sehen.
Macht's möglich.
Ja, nee, nicht ich, aber das sah so von der Story her so aus, als könnte das reisen, ja. Nee, das sah von der Story her so aus, als könnte das ein Publikum finden, ja.
Naja.
Platz 3 von der 8 gestiegen, Safe Haven, weil der ist ja letzte Woche neu eingestiegen. Platz 2 geblieben, Hänsel und Gretel Hexenjäger, und Platz 1 von der 6 gestiegen, Die fantastische Welt von Oz. Ja, dann bedanke ich mich fürs Mitmachen, dass es geklappt hat.
Ja, klar. So frisch aus dem Kino, das ist immer noch nicht total motiviert.
Hitchcock, ja. Dann haben wir hier die Liste abgearbeitet, die umfangreiche Liste. Ich hoffe, es war für euch Hörer etwas dabei. Ich würde mich über Kommentare freuen. Zwinker, zwinker. Beziehungsweise die Luise bestimmt auch.
Ja, ich würde gerade sagen, ich würde mich auch über Kommentare freuen.
Selbstverständlich. Und vielleicht wird das ja mal was hier mit einem eigenen Podcast bei dir oder Blog oder irgendwas. Ne? Warten ja alle drauf. Irgendwie.
Ach, irgendwie. Häng mich einfach weiter an dich dran.
To Berlin Broke Girls.
Nee. Ja, genau. Das war's jetzt, oder?
Genau. Dann mach's mal gut. Tschüss.
Okay, ciao. Denn die am Freitag ist 23 Uhr. Das ist dann schon okay.
Ja, Freitag.
Spät.
Ja, na gut, Freitag geht ja, wenn du Samstag nicht arbeiten musst, geht das ja.
Ja, aber es ist halt trotzdem spät und dann alleine in den Sneak gehe ich halt auch nicht und dann noch jemanden finden, der mitkommt, ist dann auch immer schwer, weil die gute Frau Starke dann meistens schon schlafen will oder keine Lust hat, noch loszufahren und so.
Die wird langsam alt, hä?
Ja, total.
Mit eurem Schalke läuft es ja auch nicht so gut momentan, oder?
Wir haben das Derby gewonnen, das reicht.
Ach so.
Jetzt ein Spiel verloren, gut, da war ich halt dummerweise jetzt auch noch in Nürnberg dabei, aber jetzt ist egal. Jetzt
gewinnen. Was, wir gegen ja Nürnberg verloren?
Ja.
Gegen den Club?
Ja, gegen den Club. 3-0.
Oh Gott, 3-0?
Sag das nicht so.
Bin dann irgendwie dooferweise mitten in die Fußgängerzone oder sowas reingefahren. War irgendwie total komisch. Mit Eimer kamen Unmengen von Leuten. Ne? Also irgendwie plötzlich mein ganzes Auto umringt, ja, von irgendwelchen Clubfans, ne? Die sind da mit Fahnen und mit Schal und sowas. Die sind da irgendwie gerade vom Spiel gekommen oder zum Spiel gegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war irgendwie Samstag oder so. Das war, die sind bestimmt vom Spiel gekommen. Völlig umringt mein Auto, ne? Ich konnte nicht vor und nicht zurück. Ich musste dann warten, bis dieser Strom da an mir vorbeigezogen war.
Ja, aber da kann ich noch kurz was erzählen. Wir waren vor, Gott, anderthalb Wochen oder so, also vor 2 Wochen, waren wir bei Fritz, die haben irgendwie, also Radio Fritz, die haben ihren 20. Geburtstag gefeiert. Und da waren wir auf den ihrer Geburtstagsparty sozusagen, war halt ein Konzert. Und wir stehen dann so in der Pause und hinter uns steht auf einmal so ein ganz merkwürdiger, creepy Typ und redet dann erst mit den 2 Freunden, mit denen wir noch da waren. Und dann meinte halt der eine von unseren Freunden so, ja, sprich sie doch mal an. Und der meinte dann so, ja, hallo, wir, hallo. Und der dann so, ja, es ist toll, irgendwie die Gesichter jetzt zu sehen, zu den Stimmen, die man sonst nur hört.
Oh.
Und wir so, okay. Und Annemarie dann irgendwann so, nachdem ewig lange Stille war, so, ja, du guckst wo gerne Serien. Und er so, und Filme, und guckt dann mich an. Und wir so, aha. Aber anstatt dann irgendwie was zu sagen, guckte er uns einfach nur total creepy an und immer so.
Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch einen Einspieler für die Charts.
Stimmt, du hast jetzt für alles Einspieler. Es wird immer professioneller, muss ich sagen.
Trotzdem werden es immer weniger Kommentare.
Aber vielleicht trotzdem mehr Hörer.
Ja. Aber das merke ich ja nicht, wenn, ja gut, ich sehe zwar die Downloads, aber wenn keine Kommentare kommen, ist halt traurig, dann macht sich halt Mühe und alles. Aber gut.
Nicht in dieser Gruppe, sondern auf der Fortsetzung folgt Seite.
Ach, ja, auf Facebook. Weißt du? Ach, verdammt.
Ja, ja, ja.
Ach, diese vielen Netzwerke. Ich, ja, ich bin da zu alt, ich komme da nicht mehr mit hier. Ich komme da nicht mehr mit. Bin froh, wenn ich hier meinen Rechner einschalten kann. Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.